Schön, dass unsere Zuschauer hier im Studio dabei sind. Teilweise etwas extravagant gekleidet. Gefällt uns gut. Wir haben jede Menge Themen in dieser Sendung. Natürlich schwebt über allem immer noch der Konflikt in der Ukraine, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und die Bundesliga hat Flagge gezeigt in jedem Stadion. Zeichen der Solidarität. Die Bundesliga zeigt Flagge. Für den Frieden finden wir gut und hoffen, dass das auch ganz, ganz lange noch so weitergeht. Aber natürlich geht die Aktualität eben auch weiter. In der zweiten Liga gab es gerade eben eine Trainerentlassung. Schalke sieht den Aufstieg gefährdet. Dimitrios Gramotzis ist von seinem Amt enthoben worden. Wie es da weitergeht, wissen wir noch nicht genau. Aber wir sprechen natürlich auch über diesen Fall. Und passend dazu, Schalke will hoch, andere wollen oben unbedingt drin bleiben. Wir gucken auf den Abstiegskampf. Stuttgart hat gestern einen Big Point gelandet gegen Borussia Mönchengladbach nach 0-2 Rückstand, noch 3-2 gewonnen. Ja, sie sind noch 17. aber es sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Gladbach ist dafür wieder unten drin und die Hertha, bei der gehen langsam die Lichter aus, hat man den Eindruck, die Situation in der Hauptstadt wird immer prekärer. Und wir wollen ein Thema mal beleuchten, was so unter der Woche ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Was sind eigentlich Führungsspieler? Was haben die für Aufgaben? Jude Bellingham hat Mitspieler auch auf dem Feld ein bisschen angepflaumt. Ist er ein Stinkstiefel oder ist er ein Führungsspieler? Was braucht Führungsspieler? Was braucht man da für eine Qualität? Das besprechen wir hier bei uns in der Sendung. Und natürlich schauen wir auch mit einem Auge zumindest auf das Spitzenspiel von gestern. Bayern gegen Leverkusen 1-1. Was kann man daraus lesen? Sind die Generalproben geglückt für den Europapokaleinsatz unter der Woche? Wie ist das zu bewerten? Das alles hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass bei Sport 1. Und jetzt wird es höchste Zeit, dass wir unsere ersten Gäste vorstellen. Beide sind Europameister, respektive Europameisterin geworden. Für Deutschland sie sogar zweimal 2005 und 2009, er 1996. Wir begrüßen recht herzlich Inka Grings und Steffen Freund. Schönen guten Morgen. Da kommen die beiden. Ajo von Adel und Band. Untermalt das Ganze wie immer. Wir freuen uns, dass unsere Kapelle auch heute am Start ist. Inka, morgen. Steffen, servus. Schön, dass ihr da seid.
Morgen.
Inka kommt als Tabellenführerin und ist Trainerin beim FC Zürich in der Schweizer Frauenbundesliga. Hab gestern 6-0 gewonnen, die Spitze verteidigt. Aber das wird nicht so sehr und ja, gerne Applaus. Immer für so, also bitte. Aber in der Vorbereitung auf die Sendung habe ich mich auf ein Foto gestoßen von eurem Trainerlehrgang. Das können wir mal gerade einblenden. Und da sieht man dich also in der untersten Reihe. Ein bisschen Haare, ein bisschen kürzer als jetzt. Zweite von links.
Ja, da war ich noch jung.
Ach, da warst du noch jung, genau. Ein paar Jahre erst her. Und oben in der Mitte, wenn wir da ein bisschen näher drauf schauen, dann sehen wir doch da sehr prominente Leute. Eben Domenico Tedesco, Matarazzo und Julian Nagelsmann, alle in diesem Lehrgang. Mhm. Wie waren die zu dir oder hast du damals schon gemerkt, das sind welche, die Karriere machen werden, auf jeden Fall?
Neben Matarazzo saß ich auch. Grundsätzlich ein super netter, angenehmer
Hat
Typ.
Hat er bei dir abgeschrieben?
Beide.
Ja, ach so,
beide.
Ja, hin und her.
Wäre jetzt gelogen, wenn nur einseitig. Nein, nein. Aber ich glaube, du merkst schon bei, gerade vor allem beim Julian, dass er da sehr zielstrebig ist und einfach auch eine ganz andere Ausstrahlung mitbringt, gerade von der Persönlichkeit, aber alle dort in dem Lehrgang. Ich glaube, da haben wir sehr viele Trainerkollegen gehabt, die einen guten Weg eingeschlagen haben, auch in Deutschland, zweite Liga auf hohem Niveau. Von daher konnte sich der Lehrgang bisher, glaube ich, gut sehen lassen.
Und dein Ziel ist ja auch der Männerfußball irgendwann, darüber sprechen wir auch. Julian Nagelsmann hat uns auch dazu was gesagt, traut dir das durchaus zu, werden wir nachher hören. Steffen, was ist eigentlich mit deiner Trainerkarriere? Jetzt nur noch in Anführungszeichen TV-Experte, bei Schalke wäre was frei, habe ich gehört.
Ja, das ist natürlich jetzt der falsche Zeitpunkt, die Frage. Das tut mir gerade in der Seele weh, was auf Schalke passiert. Und ja, wir haben gerade drüber gesprochen. Ich war ja Co-Trainer in Tottenham von 2012 bis 2014, dann Frühstücksdirektor ein Jahr. Und genau da hatte ich ein bisschen Zeit,
das
mal drüber nachzudenken.
Wo war das, der Frühstücksdirektor?
In Tottenham.
Tottenham also,
nein, verstehe. Nicht beim DFB.
Da warst du
Da musste ich schon noch arbeiten, da war ich ja U-Trainer. Nur danach habe ich gespürt, bin zurück nach Deutschland gekommen, Jetzt musst du dich entscheiden, willst du Experte und später ja Co-Kommentator, das kam ja dann noch dazu, habe sehr viele Termine, oder eben Trainer und dann rein ins Geschäft und dann auch der Erste sein, der entlassen wird. Und haben wir uns gerade darüber unterhalten, also der Trainerjob ist schon sehr, sehr hart.
Ja.
Und deshalb lieber jetzt mein zweites Standbein, okay. Experte und Co-Kommentator.
Also Schalke muss weitersuchen. Darüber sprechen wir auch gleich. Und zwar mit diesen Gästen, auf die ich mich heute sehr freue in dieser Runde. Der Chefredakteur des Kicker ist heute bei uns. Hallo und guten Morgen, Jörg Jakob. Ich begrüße den freien Journalisten, Podcaster und unter anderem auch Sport1-Kolumnisten Tobi Holtkamp.
Hi, guten Morgen.
Und wie immer ein sehr freundliches Moin Moin an Stefan Effenberg.
Moin, hallo.
Aber lieber Stefan, damit müssen wir leben, dass der Applaus jetzt getoppt wird, denn ich begrüße meine liebreizende Kollegin Jana Wosnitzer. Morgen.
Dann auch von mir ein sehr freundliches Moin Moin an diesem Sonntagmorgen. Also, Stuttgart landet Big Points im Abstiegskampf und Gladbach stürzt ganz schön tief unten rein. Wir schauen einmal auf das untere Tabellendrittel derzeit. Platz 13 und Platz 17 trennen tatsächlich nur 5 Punkte. Wir können festhalten, nicht mit dabei sind der VfL Bochum und der VfL Wolfsburg. Da geht also die Tendenz Richtung Klassenerhalt. Führt abgeschlagenes Tabellenschlusslicht, da geht dann die Tendenz doch eher Richtung Abstieg. 9 Spieltage vor Schluss wird das Bild also immer klarer. Und wir können festhalten, Gladbach, Augsburg, Bielefeld, Hertha und der VfB, die haben einen richtig harten Schlussspurt vor sich. Wer steigt denn direkt ab? Das ist unsere Frage der Woche. Stimmen Sie da gerne mal ab. Begründen Sie auch gerne Ihre Entscheidung, entweder auf Twitter oder am Dopafon. 01379 011 011 ist wie immer die Nummer.
Also, geben Sie uns Ihre Einschätzung, interessiert uns sehr. Und wir wollen uns hier in der Runde, bevor wir uns mit dem möglichen Abstieg von Traditionsmannschaften befassen, ein bisschen mit dem möglichen Aufstieg, der in Gefahr kommt, von Traditionsmannschaften beschäftigen. Steffen, du hast ja gerade schon gesagt, du als ehemaliger Schalke-Spieler, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, auch nach dem Spiel, wenn 3 Tore nicht gereicht haben, um irgendwas zu holen, noch einen Impuls zu setzen, um den Aufstieg noch zu schaffen? Was meinst du?
Also ich bin mir sicher, dass Uwe Schröder der Meinung war, dass Schalke es nicht mehr schafft. Wenn man das Spiel sieht gegen Hansa Rostock, gegen Abstiegskandidaten, am Ende dann zu Hause zu verlieren, ist das sicherlich eine Möglichkeit, hatten wir gerade diskutiert, den Trainer zu entlassen. Nur, dann musst du natürlich einen Top-Ersatz haben. Mein Gefühl sagt mir jetzt, Mike Büskens auf der Bank könnte vielleicht einspringen. Aber diesen Verein zu führen und dann in der zweiten Liga, da sind sie nun mal jetzt auch angekommen mit vielen Spielern, die auf diesem Level auch eben nur noch spielen. Und die ganzen großen Spieler wurden verkauft. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation auf Schalke. Und dort Trainer zu sein, boah, ich weiß gar nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Effe, würdest du dir das zutrauen?
Bitte was?
Entschuldige. Bin schon unaufmerksam.
Ich habe gedacht, du stellst die Fragen. Entschuldigung, aber. Nein, die Situation ist natürlich, man sieht ja durch diese Entlassung, dass sie unbedingt hoch müssen. So. Und diese Niederlage gegen Abstiegskandidaten, dann musstest du wahrscheinlich reagieren, um nochmal einen neuen Impuls zu setzen. Ist immer schade, aber ob das dann die Wirkung zeigt, das wird man dann sehen. Die anderen sind sehr stabil da oben, also Darmstadt auch, Werder Bremen auch, St. Pauli, 6 Punkte schon vor, also wird eine schwierige Aufgabe auch für den kommenden Schalke-Trainer.
Es gab ja diesen Last-Minute-K.O., du hast ja gesagt, gegen Rostock. Und du bist ja, wissen wir ja alle, Werder Bremen-Sympathisant. Ja, wird hier so unterschiedlich aufgenommen. Aber dass Schalke der Bundesliga gut täte, ist ja wohl keine Frage,
da
oder?
Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Schalke am Ende zu den 3 gehört, die dann hochgehen, also klar, der Dritte, die Relegation. Aber das zeigt halt jetzt eben auch diese Entscheidung. Stefan und ich haben gerade kurz drüber geredet, was für ein maximaler Druck da auf dem Königsblauen Kessel ist. Ja. Weil also die müssen hoch. Wenn das irgendwer noch bezweifelt hat, die Situation auf Schalke ist derart dramatisch, dass da jetzt nochmal der Hebel umgelegt wird, den sie auch im Herbst schon zweimal in der Hand hatten. Also Gramotzes wackelte schon zweimal. hat dann immer wieder durch, ja, gar nicht überraschende Siege, aber zur richtigen Zeit den Hebel umgelegt. Und ja, jetzt wird's sehr spannend, ob Friedhelm Funkel noch angerufen wird. Wäre eine gute Idee. Bisher hat es nicht geklingelt, wie ich eben noch hörte, das Telefon bei ihm.
Was würde es für Schalke denn bedeuten, wenn die den Weg in die erste Bundesliga nicht wieder direkt schaffen würden oder jetzt in dieser Saison schaffen würden?
Fatal, verheerend. Im wirtschaftlichen Sinne vor allen Dingen. Sie brauchen den Wiederaufstieg bei der enormen Schuldenlast, die sie haben. Und das zeigt ja auch jetzt dieser Wechsel. Es gab eine latente Unzufriedenheit über eine fehlende Konstanz. Und dann brauchst du bei dieser Gemengelage in der zweiten Liga an der Spitze brauchst du einen Lucky Punch. Aber für Schalke war das gestern ein Tiefschlag. Und dann sieht man ja an dieser Reaktion, wie groß der Schock ist. Und der ist darauf zurückzuführen, dass Schalke unbedingt diesen Aufstieg braucht.
Und Inka, Darmstadt und St. Pauli lachen sich irgendwie ins Fäustchen, oder? Die können da weiter ungestört oben arbeiten?
Naja, ungestört. Sie liefern ja aber auch. Ne? Ja. Und wie Stefan das schon sagte, die sind da alle sehr konstant vorne. Vielleicht auch natürlich auch mit ein bisschen weniger Druck und vor allem aber auch mit viel weniger Unruhe drumherum, was auch immer wieder Auswirkungen hat. Und von daher, schauen Sie sich das sicherlich gerade von der Sonne da oben an. Aber es ist immer noch nichts gelaufen da.
Was glaubt ihr denn? Also du hast Friedhelm Funkel ja schon gesagt, gibt's andere Namen, die euch einfallen, wo man sagen würde, ja, das wäre jetzt der richtige Mann oder das wäre das richtige Team für Schalke?
Na, ich habe Mike Büskens deswegen genannt, weil er einfach nah dran ist an der Mannschaft, Fußballlehrer ist und du nicht viel verändern musst. Geld ist auch nicht da, haben wir gerade angesprochen. Und wenn man mal inhaltlich schaut, ja, also er hat es ja schon mal versucht, auch damals mit Mike zusammen, aber da hat er unglaublich viel Kraft gelassen, hat er auch Herz-OP und all das, was dazu gehört, ist ja auch weit weg vielleicht, aber hat natürlich eine Nähe zu Schalke, ganz klar, und kennt den Verein in- und auswendig. Ich glaube schon, dass es jetzt wichtig ist, dass einer kommt, der den Verein kennt, weil das ist ein ganz, ganz großer Faustpfand, weil die Mannschaft ist in Anführungsstrichen aus meiner Sicht eben auch einer der Favoriten, aber muss nicht unbedingt aufsteigen. Kennen wir von Hamburg die letzten Jahre. Also ich sehe jetzt am ehesten Mike Büskens. Mal sehen, was du denkst.
Jörg, das Problem ist doch, gegen den Abstieg brauchst du einen Feuerwehrmann. Da gibt es genügend, die du holen kannst. Jetzt brauchst du einen Zauberer. Du musst ein Wunder verbringen, um diese Wende eigentlich einzuleiten. Die Wende kannst du schaffen, aber da sind ja noch andere, die auch um den Aufstieg mitspielen. Das Problem ist ja, der Trainer, der Schalke jetzt übernimmt und diesen Aufstieg nicht schafft, ja, der hat ja ein Problem in der nächsten Saison, das Ding von vornherein wieder aufzubauen. Und das ist eine schwierige Situation bei der Trainerwahl. Allerdings muss ich sagen, in Schalke arbeiten jetzt Leute, wenn die gestern oder heute Morgen den Trainer entlassen, dann müssen die eigentlich jetzt schon wissen, wen sie im Hinterkopf haben.
Also die brauchen auf jeden Fall jemanden, der die zweite Liga kennt und der im Zweifel auch weiß, wie Aufstieg funktioniert. Ne, dementsprechend, ne, Friedhelm Funkel ist da sicherlich zu nennen. Achim Bayerlorzer, der nicht mehr bei RB unter Vertrag ist, hat mit Rufen Schröder in Mainz schon gearbeitet, auch Zweitliga erfahren. Markus Gisdol ist seit letzter Woche Kandidat, weil er nicht mehr in Moskau weil er da eben gesagt hat, die Stadt verlasse ich lieber und all das, was damit zu tun hat. Bruno Labbadia ist natürlich immer ein Kandidat, der auch wieder zurück aufs Karussell möchte, ob er zu Schalke in die zweite Liga geht. Da werfen wir jetzt Namen rein. Ich glaube, morgen wollen sir es erst verkünden. Heute wird Ruben Schröder, der Mann, der 3 bis 4 Telefone auch gerne parallel am Ohr hat, sicherlich einiges zu tun haben.
Stefan, ist das eine Chance für jemanden, wenn jetzt zum Beispiel Bruno Labbadia genannt wird, also ein gestandener Trainer, oder ist das ein zu großes Risiko, sagen, jetzt in der Situation reinzugehen?
Ich bin eher bei Steffen. Also einen aus den eigenen Reihen zu holen, der eben keine Anlaufzeit braucht, die du jetzt gar nicht mehr hast, sondern du musst sofort funktionieren. Neuer Trainer muss sich auch erstmal an das neue Umfeld gewöhnen. Das kostet auch ein bisschen Zeit, die du eben nicht mehr hast. Und deswegen wäre es logisch, plus, wenn das mit dem Aufstieg nicht klappen sollte, dann wäre er nicht verbrannt, sondern wird wieder in die zweite Reihe zurückgehen. Also das macht schon alles Sinn. Das macht schon
ich
alles
glaube, Sinn. Was einfach auch wichtig ist, wenn man jetzt wirklich mal einen Mike Büskens nimmt, weil er weiß ja auch, wie es in der Mannschaft ist. Mhm. Und ich glaube, das ist das auch Wichtige, gerade als Trainer, dass du ein Gespür relativ schnell entwickelst, wie die Mannschaft funktioniert. Ist es eine Mannschaft, wo musst du schrauben, wo musst du vielleicht verändern? Weil mal grundsätzlich, wenn du 3 Tore schießt in einem Spiel, ist das schon mal jetzt nicht so schlecht eigentlich. Und deshalb finde ich jetzt auch, um einfach auch relativ schnell, weil nächste Woche ist das nächste Spiel, da musst du einfach wissen, mit was du zu tun hast. Und Von daher bin ich auch gespannt, wie die Entscheidung.
Also das Thema wird das Thema. Er kennt die Charaktere und das ist ja jetzt entscheidend in diesem Schlussspurt. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, was da noch steht auf deinem Spiegzettel, welchen Namen.
Du hast den gerade schon genommen und bist ihn schon durchgegangen.
Nein, aber er kennt die Charaktere und weiß eigentlich schon morgen, wenn die trainieren morgen um 10, wie er die Jungs auch ansprechen muss und mit wen er, auf wen er sich auch verlassen kann.
Und wenn man mehr wissen will zu diesem Thema, dann natürlich bei Sport1 auf allen Plattformen. Morgen Abend 21 Uhr gibt es den Maschinensucher Doppelpass. Zweite Liga, Hadi Töne mit Gästen. Da ist Jonas Bolt da vom HSV. Und natürlich ist der FC Schalke 04 da auch ein großes Thema. Auf jeden Fall vormerken, da gibt es dann auch noch ein bisschen mehr. Wahrscheinlich schon Fakten, wo wir jetzt noch so ein bisschen im Nebel getappt sind und spekuliert haben. Also, machen wir mal einen Strich drunter. Das ist die Situation in Schalke. Und wir gehen eins höher, aber in den unteren Bereich der Fußball-Bundesliga. Für den VfB war das gestern ein Meilenstein, würde ich sagen. Denn zwei Spiele zuvor jeweils in den letzten Minuten Punkte weggeworfen, Niederlagen kassiert, dann 0-2 zurückgelegen gegen Gladbach und das Ding trotzdem noch gewonnen. Man spricht manchmal, ich werfe auch gleich 3 Euro ein, vom Brustlöser. Das könnte wirklich einer gewesen sein.
Eine Mannschaft, die fest zusammensteht, die wirklich zusammenhält. Die Fans hat, die sie unerschütterlich unterstützen. Diese Mannschaft, die geführt wird von einer sportlichen Leitung, die allen Rückschlägen zum Trotz gemeinsam ihr Ding durchzieht. Einfach zum Küssen dieser VfB. Dass wir die Stuttgarter jetzt so abfeiern, liegt natürlich auch an der Dramaturgie des Abends. Erste Gladbacher Chance und das schöne Tor von Plea. Die nächste Enttäuschung für den VfB schien sich anzubahnen. Zweite Gladbacher Chance, auch sehenswert, Tor Thüram. Grund genug, um zu verzweifeln. Aber die Stuttgarter verzweifelten nicht, sondern gaben weiterhin Gas. 90 Minuten lang Vollgas. Fighteten um jeden Ball, kämpften um jeden Zentimeter Rasen und gaben in jeder Sekunde alles. Spürbar für die, die es gesehen haben. Und ließen sich auch von den vielen vergebenen Großchancen nicht entmutigen. Verdienter Lohn? Der Siegtreffer durch Kalajdzic. Unglaubliche Moral bewiesen, Spiel gedreht und nach all den mitunter unerklärlichen Misserfolgen den ersten Dreier des Jahres eingefahren, der ganz nebenbei die Mönchengladbacher mit reinzieht in den Abstiegsstrudel. Für die Stuttgarter aber eine völlig neue Perspektive, die sich nur eröffnete, weil sie an sich glauben, bereit sind, sich bis zur Erschöpfung zu verausgaben und eben eine echte Mannschaft sind. Bravo VfB und danke für diese eindrucksvolle Demonstration, denn genau so geht Abstiegskampf.
Stefan, könnte das die Wende sein in der Saison vom VfB?
Also erstmal muss man sagen, wirklich große Moral bewiesen, ne? 2-0 zurückgelegen. Auch in den vergangenen Wochen keine Ergebnisse erzielt, trotzdem zurückgekommen gegen Borussia Mönchengladbach, das Spiel gedreht und gewonnen. Pellegrino hat es ja immer gepredigt die letzten Wochen, wie die Mannschaft funktioniert. Und ich glaube, das hat man gestern definitiv gesehen. Und das sieht man zum Beispiel bei Borussia Mönchengladbach nicht, dass die Mannschaft funktioniert. Bei Hertha sowieso nicht. Und jetzt wurden sie belohnt. Und das kann den Ausschlag geben für den Endspurt in der Bundesliga, dass sie sich vielleicht doch noch retten.
Wie seht ihr das?
Absolut. Also ich glaube, wenn man sich auch die letzten Wochen anguckt, bei Stuttgart immer knapp verloren, aber du hast einfach gespürt, dass es wirklich eine Mannschaft ist, dass sie nie aufgeben, dass sie sich nicht zerfleischen, dass sie wirklich füreinander arbeiten und glaube, das hast du dann gestern mal durch diese Riesenmoral. Glück, das Glück erarbeitet man sich aber und das kriegt man nicht geschenkt und das haben sie wirklich ein Paradebeispiel gestern gezeigt und ich bin wirklich auch gespannt, wie es die nächsten Wochen ist, aber ja. Auf jeden Fall.
Glück erarbeitet man sich, oder? Kriegt man nicht geschenkt. Ich bin dabei, muss auch die 3 Euro noch reinwerfen. Komm, das machen wir. Ist ja für einen guten Zweck.
Aber dann muss es ja Florian auch einen hier geben, der eine andere Meinung hat. Also die stehen ja auch nicht umsonst
das
da
bist unten. Du?
Kann ich auch gleich einzahlen und mach das auch gerne. Nee, natürlich war ich gestern begeistert, was...
Oben. Ach, oben unter der Mütze.
Unter der Mütze. Ja. Selten reingeworfen. Und deshalb glaube ich, dass das natürlich, das war ja ein Muss gestern, die 3 Punkte. Wenn sie gestern nicht gewinnen,
dann
ist es klar, dass Stuttgart absteigt oder vielleicht noch härter kriegen könnte, weil die ja fast noch schlechter spielen. in Anführungsstrichen. Und deshalb glaube ich, es wird sehr, sehr schwer für Stuttgart.
Ja, aber weißt du, lass mal das Torverhältnis weg. Ein 3:2 nach 0:2 ist um so vieles wertvoller und wichtiger, als jetzt mal 4:1 zu gewinnen oder 3:0. Das kann im Abstiegskampf wirklich doppelt und dreifach zählen. Mhm. Und dazu zählt natürlich nicht nur Moral, dass die Mannschaft zusammengehalten hat. Das stimmt ja alles. Es war toll zu sehen. Aber natürlich hat auch Matarazzo in den letzten Spielen ein bisschen was verändert. Er hat mehr Absicherung geschaffen. Er spielt wieder mit Viererkette. Wir haben Kalajdzic, der lange verletzt war, macht gestern das entscheidende Tor. Da kommen Komponenten zusammen. Und was natürlich auch ausgeblieben ist gestern oder sich nicht so negativ ausgewirkt hat, individuelle Fehler in Bochum zum Beispiel. Individuelle Fehler waren immer daran beteiligt, dass Stuttgart nicht gewonnen hat, nicht gepunktet hat. Gestern war das anders. Das müssen Sie jetzt mitnehmen. Grund zur Freude. Und das ist natürlich auch schon ein Zeichen an die Konkurrenz im Abstiegskampf. Total.
Ich glaube auch, die Stuttgart haben gestern im Grunde 4 Erfolge gefeiert, wenn du so willst. Also zum einen haben sie selbst die 3 Punkte geholt. Zum anderen haben sie den direkten Konkurrenz, also sie haben Borussia Mönchengladbach voll mit reingezogen. Mhm. Dann hat Arminia Bielefeld verloren. Und die Hertha hat auch verloren. Also dieser Spieltag, der kann wirklich in die Geschichte dieser Saison für den VfB eingehen. Und kann der ganz große, ja, vielleicht sogar der Paradigmenwechsel im Laufe der Saison gewesen sein. Weil da kam so viel Gutes zusammen und jetzt sind sie auf mal die Mannschaft, die nur gewinnen kann, im Gegensatz zu manch anderen. Hertha, wenn die absteigen, das ist eine Katastrophe.
Sprich weiter, ja. Ach so, ja. Wenn ich meine Hand bewege, musst du nicht aufhören zu
reden. Du wolltest da kurz reingehen. Ja, bei den Bielefeldern ist es genauso, ne? Die haben jetzt schon über mehrere Monate gehört, ne? Vielleicht ein bisschen Fluch der guten Hinrunde, haben gehört, Mensch, super, ne, super gespielt und sowas, ne, in den Köpfen der Spieler jetzt auch schon, boah, ja, Klassenerhalt sieht gut aus. So, und es kommen aber einfach noch 10, 11 Spieltage. Mhm. Das wird verdammt schwierig so und großer mentaler Vorteil jetzt bei den Stuttgartern, auch wenn ich sagen muss, wir Journalisten und Experten, wir sind schon so welche, wenn ich den Beitrag eben gesehen habe, auf mal werden sie gefeiert, als ob sie in die Champions League eingezogen sind. Und vor 2-3 Wochen saßen wir noch und haben gesagt, was für eine Katastrophensaison, was läuft alles falsch in Stuttgart?
Tobi, du kommst ja auch von dem Haus mit den großen Schlagzeilen ursprünglich, ganz, du kennst es alles.
Kurz, Stuttgart wurde ja nie aus dem Stadion geschossen, also sie haben ja zum Teil wirklich immer echt unglücklich durch individuelle Fehler verloren. Da muss man sich definitiv
und
mehr
sie sind
Sorgen
sich
machen
treu geblieben, ja,
um Hertha BSC, ja, 13 Gegentore in den letzten 3 Spielen oder auch um Borussia Mönchengladbach, auch Bielefeld.
Aber wir hören mal kurz rein, was so die Stuttgarter gesagt haben nach dem Spiel gestern. Und da ist schon sehr, sehr viel Erleichterung zu spüren, dass endlich der Weg, von dem man ja immer ausging, dass der richtig ist, auch Erfolge zeitigt.
Wir haben keine andere Wahl, als weiterzumachen, weil die Fans sind da, die tun alles dafür, dass wir uns den Arsch da aufreißen, versuchen uns jeden bisschen Glauben noch zu geben in jeder Aktion und dann, selbst wenn mir mal was nicht gelingt, dann renne ich den Ball hinterher, versuche den zu fressen, das ist das Mindeste und das hat jeder Einzelne heute gemacht.
Wir haben gelitten die letzten Wochen, weil wir gut gespielt haben und keine Punkte geholt und heute haben wir gut gespielt und 3 Punkte geholt und das ist eine Bestätigung für unseren Weg, dass wir weiterhin auch ruhig geblieben sind, fokussiert auf die Inhalte, als Einheit agiert haben, weiterhin und Jungs sind immer noch an Bord. Ich habe es Woche für Woche gesagt, diese Mannschaft lebt, das hat man heute wieder gesehen, die Mannschaft lebt und Punkt, nächste Woche Berlin.
Nächste Woche Berlin, nicht die Hertha, sondern Union, der Gegner. Ja, aber Stefan, es ging wirklich nicht gut los, die haben gut gespielt. Aber dann 2 Kontertore. Wir gucken uns das erste Mal an. Plea in der 14. Minute war das.
Ja, aber andere Mannschaften fallen denn auseinander, die da unten drin stehen. Und Stuttgart eben nicht. Und sie haben das Publikum hinter sich, um zu antworten. Und dann ist da sehr wohl eine Einheit. Den trifft er natürlich super.
Muss er den halten?
Ja, wir haben vorher diskutiert, muss er ihn halten. Ich denke, aus dieser Distanz, Vollspann, ist es schwer, weil er so ein bisschen nach rechts geht und dann auf links reagieren muss. Also ja, ich würde eher sagen, nicht zu halten.
Einfach gut gespielt auch. Ja,
er titscht auch vorher. Also ich finde, viel fahrlässiger, wie sicherlich das Tor entstanden ist.
Ja, und er muss sich irgendwie entscheiden, die oder die, und dann geht er dahin. Also das ist verdammt schwer.
Ja. Aber ich gebe ehrlich zu, als ich es gestern gesehen habe, habe ich gedacht, das passt zur Situation beim VfB. Ja, der ist dran, Ball geht rein. Dann beim zweiten Tor war er auch dran. Auch ein Ding, was er nicht halten muss, was du aber vielleicht mal halten kannst. Aber Stefan, sag du erstmal.
Nein, aber das haben sie ja gut gespielt, die Gladbacher auch.
Ein toller Konter, ne?
Genau, guter Konter gesetzt. Ne? Hier machen sie auf. Das ist ein perfekter Pass in die Stelle rein. aber trotzdem den Ball aus dem Tor geholt und gesagt, wir müssen weitermachen, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Und ich glaube, in der Kombination mit dem Publikum könnte Stuttgart das tatsächlich schaffen.
Aber da gehören ja zwei dazu. Ne? Du liegst 2-0 in Führung mit wirklich zwei blitzsauberen Toren als München-Gladbach. Mhm. Und dann gehst du da eigentlich so den Bach wieder runter.
Ja.
Unfassbar eigentlich, von Gladbacher Seite aus.
Und darüber sprechen wir natürlich gleich. Die Aufholjagd des VfB, aber was das auch für Gladbach bedeutet und was die Probleme sind bei Borussia Mönchengladbach, die sich vielleicht noch richtig verheerend auswirken können im Rest der Saison. Und natürlich schauen wir auf die Hertha, das ist auch schon ein paar Mal angeklungen. Also Abstiegskampf, weiterhin das Thema bei uns im Stahlwerk Doppelpass und für Sie jetzt vielleicht die 100.000 Euro, die wir genau Ihnen gönnen würden. Also mitmachen beim Gewinnspiel, toi 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 und bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Stahlwerk Doppelpass. Kommen Sie doch rein. Wir sprechen über den Abstiegskampf. Wir sind beim wirklich tollen Spiel von gestern zwischen Stuttgart und Borussia Mönchengladbach und wollen mal ein bisschen auf die Aufholjagd schauen, Stefan. Und da geht dann Endo, wir haben das Thema Führungsspieler später noch in der Sendung, aber auch mit voran, ne?
Auf jeden Fall ein ganz wichtiger Spieler für die Mannschaft, macht hier das 2-1. Und damit wurde es im Endeffekt eingeläutet, diese Aufholjagd. Ne? Ist natürlich ein bisschen glücklich, sehen wir gleich in der Entstehung, abgefälscht, Sommer ohne Chance. Aber das war eigentlich das Zeichen. Ne?
Der Ball von Benze Baini hinten aus dem Zentrum wieder raus, der war ja natürlich auch nicht
gerade besonders. Unglücklich geklärt, würde ich sagen.
Der da.
Unglücklich.
Genau. Das macht man.
Das ist ja noch ein nettes Wort.
Selten.
Also damit war es dann knapp 3-4 Minuten nach dem 2-0 eben wieder offen. Und dann gucken wir aufs 2-2. Führig nach der Pause. Der VfB ist marschiert, aber Gladbach stellt sich, Stefan, ja auch nicht gerade immer besonders gut an.
Nein, hier dieser geführte Zweikampf, das ist ein Alibi-Verhalten. Ja? Und so kannst du nicht auftreten, vor allem wenn du unten eben drin stehst, denn appelliert jeder Trainer eben an die Zweikämpfe, dass ihr die richtig führt. Und das haben die Gladbacher nicht gemacht. Hinten raus haben sie ein bisschen Pech gehabt, aber dieses Zweikampfverhalten da im Mittelfeld, das ist einfach Alibi. So kann es nicht bestehen in der Bundesliga normal.
Das war Neuhaus und ja gut, dass hier der Ball von Ginter dann Kalajdzic vor die Füße fällt, das Ganze dann irgendwie glücklich rüberkommt. Mhm. Okay, aber man sieht schon, dass bei Borussia Mönchengladbach das nicht richtig stimmt. Und das sieht man auch beim 3-2. Und dann wollen wir das Ganze dann hier auch noch mal ein bisschen intensiver besprechen. Aber gucken uns zunächst die Szene an. Wie da geklärt wird, Stefan, teilweise?
Ja, nämlich gar nicht.
Thüram bleibt stehen hier.
Ja, auch da. Wir reden dann wirklich von taktischen Fouls, die du einfach spielen musst. Ja, die musst du nehmen. Die musst du nehmen, um das Spiel oder die Gefahr zu unterbinden. Und das tun sie nicht. Weder beim 2-2 noch beim 3-2 gleich. Sehen wir es nochmal hier auf der Außenbahn. Ja, auch das ist übrigens Alibi-Verhalten. Jetzt bleibt er komplett stehen, anstatt nochmal hinterher zu gehen. Das ist es halt. Du musst es halt wollen. Ne? Du willst diesen Zweikampf gewinnen. Und das wollten die Stuttgarter und darum haben sie gewonnen und die Gladbacher eben weniger.
Ja, und schau mal, wie viele Spieler Richtung Torlinie laufen und nicht mehr den Spieler, der gefährlich wird, im Auge haben. Kalajdzic setzt sich super ab, das ist eine gute Bewegung, aber der Abwehrspieler muss wissen, ich muss dranbleiben, kann nicht Richtung Torlinie gehen. Die ganze Viererkette steht fast auf Torwarthöhe.
Sechs Mann stehen vor ihm. Thuram ist zu Recht kritisiert worden, du hast gesagt, er bleibt stehen, gar keine Frage. Aber was dann sich dann im Zentrum vor dem Tor abspielt, das ist kein Fohlenstall, das ist ein Hühnerhaufen. Und das ist möglicherweise auch ein Signal dafür, na nicht nur möglicherweise, es ist ein Signal dafür in der Abwehr, dass in der gesamten Mannschaft im Moment nicht stimmt. Das gesamte Verhalten in der zweiten Halbzeit gestern, das Laufverhalten im Mittelfeld, der hat es ja schon gesagt, wo das Verteidigen schon beginnt, ist ja nicht vorhanden. Gladbach hat ein richtig großes Problem.
Sie waren halt auch extrem passiv. Ne? Das habe ich gemerkt nach dem 2-0, die ruhen sich aus oder das reicht irgendwo, haben abgeschaltet, überhaupt nicht diese Griffigkeit, Aggressivität, Zweikampfverhalten. Ich glaube auch in einem Bereich, denen ist entweder gar nicht bewusst, auf welcher Tabellensituation oder Tabellenseite sie sich befinden oder aber da haben wir uns eben kurz unterhalten, denen ist es egal, weil der ein oder andere sicherlich im Sommer woanders hinwechselt. Aber das funktioniert als Einheit in der zweiten Halbzeit bei einem Stand von 2-0. Da muss man sich hinterfragen, ob da nicht mehr dahinter steckt.
Ja, Also das ist wirklich wahr. Also
was könnte denn mehr dahinter stecken?
Ich habe auch das Gefühl, dass gefühlt 8 oder 10 Spieler wirklich mit den Gedanken schon irgendwo im Sommer beim neuen Verein oder in den Verhandlungen stecken, als dass sie sich konzentrieren auf das, was wirklich wichtig ist. Und das sind die Spiele, die noch vorstehen. Irgendwie sind sie überhaupt nicht da. Das sieht man auch bei den Interviews übrigens nach den Spielen.
Ja. Nee, das ist auch in Mönchengladbach ganz sicher der Fall, auch was man hört. Also es wird viel mehr übereinander gesprochen statt miteinander im Moment. Ich glaube auch, dass dieser Fixstern Max Eberl, der oben auch so ein bisschen als Kit da war und viele Probleme allein mit seiner Anwesenheit lösen konnte, dass der mitten in der Saison jetzt weggebrochen ist. Komplett richtig aus seiner Sicht. Also das wollen wir gar nicht hinterfragen. Ne? Das macht aber auch was, weil da fehlt jetzt irgendwie etwas, wonach sich die Spieler auch ausrichten. Ein klarer Ansprechpartner. Du kannst nicht von jetzt auf gleich einen Nachfolger dahinsetzen, ne, der vorher für den Nachwuchsbereich verantwortlich war, der jetzt die gleiche Wirkung haben soll wie ein Max Eberl. Und das in dieser Phase, also das werden Wochen jetzt, in denen sie zeigen müssen, die Gladbacher, dass ihnen das deutlich schneller gelingt, als es in der Vergangenheit vielen Vereinen eben nicht gelungen ist, die eigentlich für eine ganz andere Position in der Tabelle ausgerichtet waren. Die Gladbacher, die haben nur darüber gesprochen, Europa League oder können wir doch mal Champions League angreifen. So, jetzt rutschst du auf mal da unten rein. Und das im Kopf nun hinzukriegen, das haben sie, vielleicht schaffen sie es jetzt. Gestern war da noch überhaupt nichts von zu sehen. Das wird die ganz große Aufgabe. Ich habe größte Befürchtungen, dass ihnen das gelingt, weil die Spieler eigentlich eine andere Ausrichtung haben.
Ja, weil sie sich über ihre Qualität definieren und nicht über die Tabellenposition. Und das ist auch abzulesen an den Äußerungen nach dem Spiel, Adi Hütter und dann eben auch Christoph Kramer.
Wir müssen aufpassen, gar keine Frage. Wir sind man kann nicht immer sagen, wir haben Punkte, Vorsprung. Wir bringen uns jetzt mal in die Bredouille jetzt im nächsten Heimspiel gegen Hertha BSC, wo wir wieder voll punkten müssen. Bringen uns jedes Mal in so eine Situation, wo gar nicht notwendig ist, wenn man schon 2-0 führt hier. Und nichtsdestotrotz wissen wir schon, dass wir da im Abschiedskampf auch stecken.
Ich sage das, glaube ich, seit dem 15. Spieltag. Also das geht so schnell und bitte, also der Letzte muss wissen, dass wir uns nicht hinter der Qualität verstecken. Das macht keinen Sinn, weil Qualität ist nur, wenn du es auf den Platz bringst.
Ich finde auch, nicht zum ersten Mal sagt Christoph Kramer ein bisschen was in die Mannschaft, über die Mannschaft. Thema Krüppchenbildung ist nicht eins, seitdem Max Eberl weg ist oder so. Und ich möchte auch jetzt auch keinen Nachfolger von Eberl, einen Wirkus in die Pflicht nehmen. Der Trainer wird in den nächsten Tagen wanken. Ich sage nicht, dass er schon wirklich in Frage gestellt wird, so dass wir hier drüber reden, wer würde vielleicht entlassen. Aber es wird ganz eng. Reden wir vielleicht in 10 Tagen drüber, wenn der Erfolg sich nicht jetzt einstellt. Und ich muss noch mal sagen, eine Krüppchenbildung in der Mannschaft hat vor allen Dingen die Mannschaft selbst zu verantworten. Dort stimmt einiges nicht, wie Inka es gerade auch schon herausgearbeitet hat, Stefan gesagt hat. Es sind zu viele Spieler, die offensichtlich jetzt an sich denken und so wenig an die Mannschaften. Das ist schon länger in diesem Team drin.
Gladbach spielt jetzt gegen Hertha.
Das ist ein richtiges Endspiel. Genau. Aber ich würde gerne nochmal auch für die Fans draußen, was bedeutet das, Grüppchenbildung? Wenn du selbst gespielt hast, dann hast du dort 4 Spieler, die Franzosen sprechen untereinander. Und das weiß ich auch, das ist wirklich so in Gladbach. Und dann kommst du in die Spiele, Christoph Kramer sagt zwar immer was nach dem Spiel, aber er war ja auch derjenige, der jetzt auch oft in Frage gestellt wurde. Dann Ginter, Zakaria wechseln den Verein im Sommer. Und plötzlich ist innerhalb der Gruppe 0 Zusammenhalt. Und dann kannst du ihm so gegen so eine Mannschaft wie Stuttgart, die gestern mit aller Mentalität dieses Spiel drehen will, dann nicht gegenhalten. Und das ist genau das, was Mönchengladbach jetzt braucht.
Aber wie können sie diese Grüppchenbildung, diese Strömung in der Mannschaft befrieden? Also das ist ja, Adi Hütter? Oder brauchst du da nochmal dann eben, das hat ja Jörg auch so ein bisschen angedeutet, möglicherweise, dass das Thema kommen wird, eben einen neuen Einfluss?
Interessiert mich mal, was auch jeder gleich denkt. Na klar, ist der Trainer immer derjenige, der dann entlassen wird. Haben wir ja gerade auf Schalke erlebt. Und die sind Sechster. Ja. Nur in Gladbach glaube ich, dass die Konstellation ja mit dem Wechsel Rose, du warst Champions League, hast dich in einer super Gruppe durchgesetzt, warst in den besten 16 in Europa. Und dann fing das alles an. Rose weg und das ist ja irgendwie eine Kettenreaktion. Und jetzt genau den Hebel zu finden für den Punkt, dass die Mannschaft wieder funktioniert, ist, glaube ich, gar nicht möglich. Nee. Weil die Mannschaft ist jetzt nun mal so, wie sie ist, zusammengestellt. Und der es gemacht hat, Max Eberl, ist auch noch weg. Der es hätte vielleicht auch etwas besser kitten können. Hat er ja zigmal bewiesen. Also das ist ein wirklich sehr, sehr schwieriger Aufgabe.
Wird auch
du
in der Mannschaft
kennst den Verein auch, ist ein großer Traditionsverein. Ja, da müssen wir auch noch dran denken. Da reden ganz viele Leute auch mit.
Genau. Das wird in der Mannschaft diskutiert. Das wird auch unter den Beratern, die da involviert sind, diskutiert. Die große Gladbacher Bundesliga-Phase, die es in den letzten Jahren gab, die ist vorbei. Das werden andere Gladbacher Jahre jetzt auf die Liga zukommen. Und vor allem auf sie werden andere Ansprüche zukommen. Dementsprechend puzzelt jetzt natürlich auch jeder. Und da sind wir wieder bei diesen Einzelschicksalen, die natürlich auch für den Spieler jetzt erstmal im Vordergrund stehen. So, ne? Wie geht's für mich weiter? Was passiert im Sommer? Ne? Wir haben vielleicht die Option, wir haben die Möglichkeit. So, jetzt ist eben nicht mehr dieser Max Eberl da oben drüber. Das ist eine Gemengelage. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt ein Trainerwechsel da einfach der Schritt ist, der das wieder in den Griff kriegt. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, die Probleme sind größer, die Herausforderungen.
Und jetzt müssen sich eigentlich die Führungsspieler zeigen. Und zwar nicht mit irgendwelchen tollen Interviews nach dem Spiel oder vor dem Spiel oder wie auch immer, sondern die müssen sich jetzt zeigen, ich bezweifle, dass es die in Gladbach gibt, die jetzt intern die Dinge einfach ansprechen. Und dann aber auch in jeder Trainingseinheit genauso führen, dass die Jungs verstehen, was wir am Samstag brauchen, um optimale Leistung abzurufen. Ja, also man braucht jetzt keine Spieler, die nach dem Spiel da irgendwelche Dinge, deswegen haben wir verloren. Wenn ich 2-0 führe als Borussia Mönchengladbach und eine gewisse Qualität haben sie ja, dann muss ich das 2-0 mit allem, was ich habe, verteidigen. Und das haben sie nicht getan in den Zweikämpfen. Wir können die Szenen gerne nochmal rausholen. Genau das ist es doch. Das ist dieses kleine Fußball-ABC. Wenn es nicht läuft, was machen wir im Training? Zweikämpfe, 1-1, 2-2, dass man wieder versteht und verinnerlicht, was wir am Samstag brauchen. Und da sind die Führungsspieler gefordert. Aber ich bezweifle, dass es die, wie gesagt, gibt.
Weil sie ja individuell jetzt an sich denken, das ist auch eine normale egoistische Reaktion. Jeder muss gucken, was im Sommer passiert und plötzlich bist du jetzt im Abstiegskampf. Und jetzt kommt genau der Punkt, ich sehe jetzt dann in so einer Situation, wäre es ja Matze Ginter zum Beispiel. Ja, aber der geht weg und der wurde gerade von Adi Hütter auch dann nach dem Wechsel erstmal kurz auf die Bank gesetzt. Ja. Adi Hütter ist neu als Trainer da, aus meiner Sicht einer der Besten der Bundesliga, hat jetzt Riesenprobleme, weil er eben auch diese Struktur innerhalb der Mannschaft nicht mehr hat. Und jetzt krieg das mal hin. Wer ist denn jetzt dein Führungsspieler? Vielleicht Sommer, aber der steht im Tor. Wer soll im Zentrum, wie Kimmich bei Bayern, dann die Mannschaft pushen und auch mitnehmen? Das ist eine schwierige Situation. Das könnte Kramer sein, zum Beispiel.
Ich würde gerne den Bogen trotzdem noch mal auch zum VfB Stuttgart schlagen. Dort haben ja auch viele im Umfeld, ich kenne die Stuttgarter Szene ein bisschen, gesagt, ja, ob das immer richtig ist, diese Nibelungentreue zum Trainer. Aber da hat Mislintat hat gesagt, uns gibt's nur zusammen. Wir gehen mit dem Trainer auch in die zweite Liga. Auch der Vorstand Hitzlsperger hat da gar keinen Zweifel aufkommen lassen. Und das ist ja schon auch eine Fähigkeit. Und das fehlt wahrscheinlich auch Adi Hütter momentan. Eben dieser starke Mann an seiner Seite, dieser Max Eberl, der da auch mal was wegpuffert, oder?
Ja, aber ich muss sagen, das sind ja, wenn du kennst ja Stuttgart nicht mit Gladbach vergleichen. Also Gladbach startet die Saison mit einem ganz anderen Anspruch.
Ja,
internationaler
natürlich.
Wettbewerb. Das haben die Stuttgarter ja nicht gemacht.
Nein, die wollten drinbleiben.
Genau,
du hast ja auch ganz andere Spielertypen.
Genau. So, und jetzt kommst du in so eine Situation, wo du ganz weit weg bist von dem, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und das größte Problem in Gladbach ist doch, dass 23 Verträge auslaufen, wie von Hofmann, von Player, von Thuram, von Stindl. So viele gute Spieler, die sich eben Gedanken machen über das, was sie im Sommer machen und nicht, was sie machen müssen am nächsten Samstag. Das ist das Problem.
Ich glaube,
dass sie vom Kopf her gar nicht da sind.
Ich glaube, es ist so viel Unruhe drumherum, aber auch in der Mannschaft. Man fordert natürlich jetzt, du musst eigentlich als Trainer immer appellieren, Junge, du präsentierst dich eigentlich auf dem Platz und du willst einen besseren Vertrag haben, also musst du auch deine Leistung bringen. Klar steht der Spieler da und sagt, ich habe einen Berater, ich kriege so oder so irgendwo bei irgendwem einen Vertrag, ich mache mir keine Sorgen. So kannst du natürlich auch denken, so denken sicherlich auch viele, aber ich glaube, dass der Bumerang halt immer wieder zurückkommt und ich glaube, das, was du in die Mannschaft gibst, du hast Unruhe irgendwo ein Stück weit auch mal reingebracht, hast Führungsspieler rausgeholt, die du jetzt aber wieder als Führungsspieler brauchst. Ja. immer schwierig. Dann finde ich aber auch ganz klar, musst du jetzt an die Führungsspieler generell appellieren. Und ich glaube auch nicht, dass die sich mal, wenn man das mal so schon sagen darf, sich mal in der Kabine mal aufs Maul hauen, sondern eher dann wahrscheinlich seinen eigenen Weg gehen, sein eigenes Süppchen kochen, weil letztendlich präsentierst du dich immer noch als Mannschaft und das schaffst du jetzt noch. Ich weiß auch nicht, ob ein Trainerwechsel jetzt immer unbedingt hilft, sondern ich glaube, dass du ganz anders die Mannschaft jetzt angreifen musst und die Mannschaft jetzt einfach auch mal liefern lassen solltest.
Also wir haben ja festgestellt, an Jan Sommer liegt es nicht. Er steht eben im Tor, hat auch gestern wieder richtig gut gehalten. Und damit will ich Jana noch mal ins Spiel bringen. Die Torhüter im Abstiegskampf sicherlich auch ein Faktor.
Sagt man nicht, mit einer guten Offensive gewinnst du Spiele, mit einer guten Defensive.
Hast du Geld dabei?
Ich werde es am Ende der Sendung nachreichen. Ich leide Meisterschaften. Was. Aber tatsächlich kommt das nicht von irgendwoher. Wir gucken mal auf die Keeperleistung in der Fußball-Bundesliga und sind damit bei der Weißen Weste. Das aktuelle Ranking, da steht Marc Flecken auf Rang 1, hat 8x0 gespielt, genauso wie Kun Kastels und Robin Zentner. Und bei Marc Flecken, erstmal vorab, 13x insgesamt im Februar wurde zu Null gespielt. Das gibt dann von Schöner Wohnen pro Lawas 650 Euro ins Phrasenschwein. Vielleicht habe ich damit dann auch meine Schuld für meine Phrase eben beglichen. Jetzt muss man sagen, Marc Flecken steht wirklich nicht zu Unrecht da oben auf Rang 1, denn er hat auch wirklich bei den abgewehrten Bällen der Torhüter in Prozent die stärkste Quote. 80,4% seiner Bälle hat er nämlich abgewehrt. Rang 2 und Rang 3 Manuel Riemann und Stefan Ortega. Und das ist dann eben auch ein Grund, warum Bielefeld und Bochum derzeit nicht wirklich tief drinstecken im Abstiegskampf. Das sieht eben anders aus bei Florian Müller oder Alexander Schwolo, der zum Beispiel nur 60% abgewehrte Bälle, somit sind eben Stuttgart und Hertha auch unten drin im Tabellenkeller. Deswegen die Frage in die Runde, werden die Torhüter vielleicht wieder zu einem zumindest mal mitentscheidenden Faktor in Sachen Klassenerhalt?
Nehmen wir gerne auf. Ja, natürlich, Bielefeld steht schon noch mittendrin, aber wie wichtig sind diese guten Torhüter? Ortega, Riemann, die ja schon auch einfach für ein paar Punkte offensichtlich in der Saison gut sind. Steffen, was meinst du?
Ja, also die Achse beginnt aus meiner Sicht, gerade was Führungsspieler betrifft, beim Torhüter. Da ist aber auch eben der Trainer schon gefordert, dass du dort die richtige Wahl triffst, vor der Saison eine klare Nummer 1 zu haben. Und dann kannst du ihm auch das Vertrauen schenken. Und dann kann es ja trotzdem leistungsmäßig wie bei Schwolo schiefgehen. Da ist nach Jahrstein eben aus meiner Sicht ein Torhüter geholt worden, der diesen Druck im Moment noch nicht gewachsen ist. Ich glaube auch, dass die Torhüter eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen in dieser Situation, weil sie eben auch den Abwehrspielern davor und dem Team insgesamt auch eine bestimmte Sicherheit geben. Und ich habe auch gerne mal Torhüter gesehen mit einer Ausstrahlung, wo du einfach spürst, wenn du 1-gegen-1 gehst, oder da geht einer, dann steht plötzlich eben Neuer vor dir, da schießt du manchmal von alleine daneben. Und deshalb ist das, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Also da sind schon die Torhüter in einer ganz, ganz wichtigen Position.
Ja, gerade in Bielefeld ist das, finde ich, wunderbar zu sehen. Also die haben in meinen Augen wirklich einen herausragenden Torwart mit Stefan Ortega, der schon letztes Jahr sehr dazu beigetragen hat, dass sie so eine gute Saison gespielt haben, weil er eben mehr ist als nur ein Torwart. Ne? Sehr exponierte Position ein Torwart. Ne? Ausstrahlung macht da wirklich sehr viel her. Deswegen kann ich die Bayern auch sehr verstehen, dass sie über Ortega als Nummer 2 nachdenken. Weil in meinen Augen haben sie da ein kleines Thema. So, ne? Und da nicht eine klassische Nummer 2 zu haben, sondern wirklich eine Nummer 1b, das wäre auch für die Bayern ein guter Schritt. Torwart total wichtig im Abstiegskampf, viel mehr als nur auf der Linie die Bälle zu halten. Einfach eine Mannschaft von hinten zu organisieren, zu führen, zu sehen, wo müssen wir hingehen, Ansagen zu machen. Extrem wichtig, extrem wichtig. Und da hat, wie gesagt, Hertha, kam wunderbar bei raus, ein Thema.
Absolutes Problem. Alex Schwolo spielt ja momentan nicht, aber steht da hinten in dieser Torhüter-Tabelle, was die abgewehrten Bälle angeht. Und momentan ist Torhüter Nummer 5 drin. Ja, bei der Hertha gehen langsam die Lichter aus. Könnte man vielleicht sagen, wenn Vereine wie Bielefeld oder andere mit wenig Geld absteigen, ist das sicherlich was anderes, als wenn Hertha so ausgestattet als Hauptstadtclub vielleicht runtergeht. Was macht noch Hoffnung bei der alten Dame? Wir schauen mal rein.
Die Hertha befindet sich im freien Fall. Nach der Klatsche gegen Frankfurt ist jetzt sogar der Relegationsplatz gefährdet.
kann nicht so weitergehen. Wir reden Woche für Woche über die gleichen Sachen und wir müssen schnell nicht anfangen zu punkten.
Doch mit Durchhalteparolen holt man bestimmt keine Punkte. Keinerlei Durchschlagskraft im Sturm, keine Stabilität in der Abwehr und nichts, was irgendwie nach Aufbäumen aussieht.
Im Vergleich jetzt natürlich zu den letzten Spielen, die wir hatten, in denen wir auch nicht gepunktet haben, war heute unsere Leistung nicht gut genug einfach.
In Zahlen heißt das, kein Sieg im Jahr 2022, schlechtestes Team der Rückrunde und ein Trainer, der Woche für Woche feststellen muss, dass er nichts bewegt.
Letztendlich bin ich auch verantwortlich für die Leistung und für das, was alles auf dem Platz passiert.
Trotzdem will sich Freddy Bobic nicht nach einem neuen Trainer umsehen und an Tayfun Korkut festhalten. Bis Saisonende und vielleicht auch bis zum bitteren Ende.
Wir sind Tabellenletzter in der Rückrunde, das wissen wir. Ja? Wir haben viel, viel zu wenig Punkte geholt und wir haben es vielleicht auch nicht verdient dann am Ende des Tages auch. Ja?
Da würden ihm nach der Leistung gegen Frankfurt wohl auch die treuesten Fans nicht widersprechen. Wir meinen, nichts deutet darauf hin, dass die Hertha den Abstieg vermeiden kann.
Oder doch irgendwas, Steffen? Irgendwas, was dir Hoffnung macht?
Ja, aber wenn man jetzt mal die letzten Spiele sieht, natürlich wenig. Du hast jetzt irgendwie die Situation wie freier Fall und die Mannschaft ist dort eben auch nicht gefestigt. Das kann man gut spüren. Da ist auch wenig Zusammenhalt. Da ist auch ganz schnell das individuelle Denken da aller Spieler. Dann Wechsel, Dardai, ein Cheftrainer, der nun mal den Verein in- und auswendig kennt und man sagt, wir müssen besseren Fußball spielen. Das fällt gerade Freddy Bobic auf die Füße, weil Tayfun Korkut hat es vorher bei keinem Verein bewiesen, dass er es drauf hat. Und deswegen war die Entscheidung vielleicht dann am Ende sogar die bitterste. Und insgesamt ist es natürlich wieder, hat er angefangen mit den, ja, mit dem Einfluss von Windhorst, 300 Millionen geben. Wir müssen mal das Gesamte sehen in diesem großen Traditionsverein. Und wenn dann jemand kommt und viel Geld gibt, dann wollen natürlich auch alle dahin. Und Toussaint, was ein schönes Beispiel, hat sich bis heute noch nicht durchgesetzt. Richtig guter Spieler von Lyon im zentralen Mittelfeld, aber ist ein Schatten seiner selbst. Und das zeigt, dass der Verein es dort gerade nicht schafft und anscheinend Freddy auch nicht. Und ich weiß, dass er akribisch arbeitet und versucht, alles voranzubringen. Aber ich weiß, ich habe ihm gesagt, ich sage, bitte Dardai nur entlassen, wenn es nicht anders geht. Weil er ist Hertha und er kennt dort eben auch alles und hat eben auch Hertha mehrere Male schon gerettet.
Stefan, auf dem Stuhl, wo jetzt der Steffen sitzt heute, saß am vergangenen Sonntag Freddy Bobic. Einen kämpferischen Auftritt hingelegt, hat das auch sehr verteidigt, die Entscheidung Korkut an dem auch festzuhalten. Aber ich tue es ja ungern, da immer über Trainerpositionen zu diskutieren. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn? Er hat da an die Spieler appelliert, hat gesagt, so jetzt haben wir denen Vertrauen geschenkt, jetzt müssen die auch mal liefern. Und dann kommt am nächsten Wochenende so ein Spiel bei raus. Also wo sind die Stellschrauben, die noch drehbar sind?
Also die einzige Möglichkeit, die Hertha eigentlich hat, ist genau das, was Dardai immer gemacht hat, als er Cheftrainer wurde oder war, eben aus einer stabilen und kompakten Defensive heraus. Also Dardai stand jetzt auch nicht für den super Fußball im Spiel nach vorne und offensiv, aber er hat die Punkte eingefahren. Ich glaube, das ist das alles Entscheidende in den letzten Spielen, eben diese Kompaktheit und diese Stabilität defensiv hinzukriegen. Was mir allerdings Sorgen macht, muss ich auch sagen, du kriegst 6 Stück gegen Leipzig, das wird schön geredet. Du kriegst 3 gegen Freiburg, das wird schön geredet. Jetzt kriegst du gestern 4. Jetzt haben sie es richtig analysiert, indem sie gesagt hat, gestern waren wir chancenlos. Ja. Aber wenn du 6 gegen Leipzig kriegst, das ist halt dann auch schwer zu verstehen für die Fans, die ins Stadion gehen, zu sagen, und dann siehst du natürlich alles an der Körpersprache, die Fehler, die sie machen. Ja. Da ist so der Wurm drin, muss jetzt 3 Euro zahlen wahrscheinlich. Dass ich bezweifle, dass sie sich da noch befreien können.
Ja? Wir sprechen da gleich noch ein bisschen tiefer drüber, wollten auch die Szenen noch mal gucken, die das noch mal illustrieren, was du gerade angesprochen hast. Körpersprache, taktische Fehler, Einstellungsthematik. Wir haben natürlich auch noch ein Positivbeispiel. VfL Bochum spielt eine tolle Runde bisher. Wirklich eine schöne Geschichte. Also, uns gehen die Themen nicht aus. Die Führungsspieler, die wollen wir noch diskutieren. Bleiben Sie dran bei uns beim Stahlwerk Doppelpass. Wir melden uns in ein paar Minuten wieder hier aus dem Airport Hilton.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Wir sind zurück beim Stahlwerk. Kommen Sie mit rein ins Airport Hilton. Hier bei uns in der Runde sind wir sehr engagiert dabei, den Abstiegsbereich zu besprechen. Wir sind bei der Hertha. Wollen jetzt nicht alle Gegentore uns anschauen, aber eines zumindest, Stefan, das war das dritte. Da hatten wir auch dann Torwartfehler vorweg. Tor war dann Lindström.
Ja. Sehr unglücklich.
Sehr unglücklich. Da haben wir dann ein 3:0 für die Eintracht, die ja auch nicht gerade aus einem Lauf kam jetzt bei der Hertha. Das muss man ja auch sagen. Und da sieht schon alles ein bisschen...
Ja, da ist Hertha tatsächlich auch zu vergleichen mit den Gladbachern, über die wir gesprochen haben. Nur, dass die Herthaner eigentlich schon seit Wochen wissen, was da passiert und also wissen sollten, worum es geht. Ja, die Gladbacher, die begreifen das jetzt. Die werden in dieser Woche, wenn sie sich Tabelle anschauen, dann werden die sehen, dass sie jetzt da wirklich zumindest knöcheltief im Sumpf stecken. Die Berliner, die müssen es wissen.
Ja.
Und da fehlt so viel. Ich kann auch Davy Selke nicht mehr hören. Das war letztes Jahr. Im Grunde ist er letztes Jahr mit Bremen abgestiegen. Dementsprechend ist dann kein Kaufvertrag zustande gekommen, sondern musste zurück zu Hertha. Hast du wirklich das Gleiche gehört? Das Jahr vorher auch schon bei Hertha. Wir haben ja eben hier seine Aussagen auch gehört. Immer wieder, wir müssen begreifen. Dann muss er vielleicht einfach mal anfangen und vielleicht auch 4-5 Wochen das Mikro mal rechts liegen, das Mikro sein lassen.
Wir zeigen jetzt mal das Tor von ihm. Und da würde mich auch interessieren, wie ihr so die Reaktion nach diesem Treffer von Davy Selke findet. Ich fand es ein bisschen... drüber, sage ich mal so.
Ja, aber das ist er. Er nutzt da jede Möglichkeit.
Champions League gewonnen.
Genau.
Oder was ist das?
Um jetzt voranzugehen. Ja, das war in Stuttgart ja nicht anders. So, also, ne, die Stuttgarter, als sie das 3-2 gemacht haben und in Führung gegangen sind, da hat er auch das ganze Stadion gebrannt. Nur das war es eben hier nicht. Ne? Das war nicht der Treffer, der jetzt kurz vor Schluss den Sieg gebracht hat.
Aber wie sehen das denn die Fußballer in der Runde?
Also? Zwei Seiten aus Spielersicht. Ja. Also erstmal, das ist ein richtig gutes Tor, den Volley so zu versenken. Und dann ist natürlich auch eine Freude, etwas Normales. Ich würde das jetzt gar nicht so überbewerten, weil dann sehe ich es eben kritisch. So oft trifft er nicht. Und genau das muss man sein eben...
Zweites Tor in der Saison.
Ja, ja, immerhin. Ne? Zwei für einen Stürmer ist riesig. Und deswegen ist eben auch Hertha in der Situation. Wer ist denn da, der Tore macht? Ich sehe, Belfodil macht gute Aktionen, trifft auch mal. Aber... es ist insgesamt eben nicht torgefährlich genug. Und da spielt er eben auch eine Rolle, kommt zwar oft von der Bank, aber hat sich bisher immer noch nicht durchsetzen können. Und man hatte viel Hoffnung in ihn gesetzt, dass er es jetzt endlich schafft.
Aber und mein Eindruck, korrigier mich, Stefan, du hast gespielt. Die anderen 10 Herthaner, haben die jetzt das Gefühl, jawohl, da ist der Davy Selke hinter dem Verein, der zieht uns jetzt mit? Also das war, ich fand das irgendwie übertrieben. Oder sehe ich das nur so?
Nee, das ist so richtig.
Ah, danke.
Das siehst du richtig. Auch diese Mannschaft hat keine Führungsspieler. Man hat vielleicht ein bisschen auf den Spieler gesetzt, Boateng, der permanent mit Verletzungen zu tun hat. Wir sehen auch gleich mal noch ein Gegentor mit dem Zweikampfverhalten von ihm. Die Mannschaft lebt nicht und das hat eine lange Geschichte. Ich glaube, dann würden wir lange, lange heute senden, wenn wir da wirklich ins Detail und in die Analyse gehen. Fakt ist doch, das ist eine Mannschaft, die gedacht hat, dass sie zu etwas höherem berufen ist. Das fing auch mit Preetz schon damals an, mit der Kaderzusammenstellung.
Das musst du dir angucken.
Ja,
wir gucken es uns an.
Ja,
Boateng kommt nicht richtig hinterher. Ne?
Nein, es ist auch nicht mehr Bundesliga-tauglich. Es ist nicht Bundesliga-tauglich. Und wenn die nicht die Augen aufmachen und das genauso knallhart analysieren, dann gehen sie in die zweite Liga.
Also ich finde, bei dem Tor eben von Selke, ich glaube, was ich viel interessanter finde, was einfach auch alles so ein bisschen widerspiegelt ist, wenn man mal sieht, wie er sich freut. Man kann ihn jetzt an die Wand nageln. Ich finde auch, man muss das jetzt nicht extrem überbewerten, weil egal was ist, was man von ihm hält oder nicht, es ist ein Riesendruck, eine Entlassung, es ist ein schönes Tor, das darf man nicht vergessen. Da darf man sich auch mal freuen. Ich glaube, wie er sich jetzt gefreut hat, wollte er vielleicht auch ein bisschen die Fans animieren. Ich kann das nicht beurteilen, dafür kenne ich den Jungen persönlich nicht. Was ich viel entscheidender finde, und das ist einfach das Spiegelbild der Mannschaft, wenn du mal siehst nach dem Tor, wie überhaupt die seine Mannschaft reagiert hat.
Jubelt keiner mit ihm.
Null.
Ne?
Und auch nicht mal ansatzweise, auch wenn er dann natürlich wahrscheinlich, wenn man seine GPS-Werte danach nimmt, war das der schnellste Sprint von ihm nachher, nach dem Torjubel.
Dachte, du wolltest ihn nicht an die Wand nageln.
Nein, aber ich finde, das Gesamtbild dieser Mannschaft, das ist keine Mannschaft. Und so spielen die auch. Und dieses Tor ist einfach echt ein Spiegelbild, unabhängig von seinem Jubel. Weil ich finde, er kann sich freuen. Er hat sich auf seine Art gefreut, wollte die Fans vielleicht mitreißen. Sollte man jetzt auch lassen. Aber wie die Mannschaft darauf reagiert, finde ich viel entscheidender. Und da sollte jetzt auch wach
Also die Probleme werden. Sind zumindest hier in der Runde erkannt. Wir sind gespannt, was bei Hertha sich da tut in den nächsten Wochen. Ob die Mannschaft da irgendwie aus sich selbst heraus das Ganze regelt oder ob da von außen ein Einfluss kommen muss, werden wir sehen. Es gibt aber auch andere Beispiele im Abstiegskampf, wo es richtig, richtig schöne Szenen gibt. Und für uns ist das die Szene des Spieltags. Jana, bitte.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Ja, das Fußballgeschäft ist wirklich schnelllebig und wie schnell es gehen kann, das weiß spätestens nach dieser Woche keiner besser als Maxim Leitsch. Unter der Woche noch der Pechvogel im Pokal, gestern dann im Aufsteigerduell gegen Fürth mit diesem wichtigen Führungstor. Entsprechend wurde er nach dem Spiel dann auch von den Fans gefeiert. Wir sehen hier schon die ersten Bilder. Auf Twitter hat auch der VfL Bochum ein Video dazu gepostet. Also Thomas Reis schenkte ihm also trotz dieses Patzers unter der Woche das Vertrauen. Und Leitsch zahlt es dann eben mit dem Tor in der 35. Minute zurück. Der VfL Bochum schreibt zu diesem Video, dass Leitsch eigentlich schon auf dem Weg in die Kabine war, so aber nicht. Diesen Jubel holte er sich noch ab, inklusive dieser XXL-Karte. Hat er sich verdient, der Junge, einfach ein bodenständiger und hochsympathischer Typ, der Leitschi, schreiben sie. So geht Zusammenhalt und deswegen auch unsere Szene der Woche. Jetzt wollen wir aber noch einmal unter der Woche auf den Patzer im Pokal schauen, auch wenn Leitsch das sich jetzt nicht noch mal mit anschauen möchte. Wir schauen trotzdem noch einmal drauf. 120. Minute gegen die Freiburger unterläuft ihm dieser ja wirklich übler Patzer. Er will hier zu Manuel Riemann zurückpassen. Das geht aber mächtig schief. Wir müssen dazu sagen, Leitsch ist Linksfuß. Den Rückpass spielt er mit rechts und das geht dann eben ordentlich daneben. Dann jetzt aber wieder die Positivgeschichte und gestern das Führungstor gegen die Fürther. Auch da wollen wir noch einmal kurz drauf blicken. Ein Abstaubertor, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, machen muss es trotzdem. Hier geht er jetzt tatsächlich mit seinem starken linken Fuß hin, obwohl das wahrscheinlich ein Ball gewesen wäre, den man eher mit rechts hätte spielen sollen. Ich glaube, Leitsch wird in Zukunft den Rechten jetzt erstmal ein bisschen vernachlässigen. Oder Stefan, kann sowas auch wirklich eine Rolle dann im Kopf des Spielers spielen?
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Ja, wenn du natürlich so einen Fehler machst wie im Pokalspiel, kann mal passieren. Aber dann mit dem Schwachen, dann überlegst du schon in den Szenen danach eben deinen Starken zu nehmen, dich dementsprechend auch zu positionieren. Und bei dem Tor hat man gesehen, normal schiebst du ihn rechts rein mit der Innenseite. Er geht aber vorsichtshalber mit links hin, dass da nicht irgendwas passiert. Also völlig untypisch eigentlich diese, aber mich freut es für den Jungen, ne, muss man mal dazu sagen. Und auch, dass er dann wirklich bejubelt wurde von den eigenen Fans, da zeigt sich seine Wertigkeit und er ist aufgestanden. Ne? Also das muss man auch mal sagen. So eine Reaktion zu zeigen, hat ein tolles Spiel gemacht, hat darüber hinaus noch das entscheidende Tor geschossen. Respekt.
Du bist ja oft an der Kastropper Straße. Ja? Gehst da gerne hin, weil die Stimmung toll ist, weil du auch Beziehungen hast zur Mannschaft. Und ist das jetzt ein Schritt oder der Schritt, die Klasse zu halten schon? Oder ist das zu früh?
Ich glaube, das ist gar nicht dieser eine Schritt. Also die Bochumer, die machen ganz, ganz viele Schritte. Und auch schon am ersten, zweiten, dritten, vierten Spieltag und so. Das ist wirklich ein Puzzleteil, die Saison. Da kommt das eine zum anderen. Das ist vielleicht auch im Europa, deswegen gehe ich da vielleicht auch ganz gerne hin, so im Schatten dieser des großen BVB, auch von Schalke, ne, wächst da was ganz Wunderbares zusammen, so ist mein Eindruck in Bochum. Die kalkulieren das bei einem Maxi Leitsch mit ein, dass da auch mal so eine Fehler eben passieren können. Auch Bella Kotschab, der neben ihm eine sehr, sehr junge, starke Innenverteidigung, auf die Thomas Reis setzt. Die beide, da bin ich mir sicher, lasse mich auch dran messen, in 2-3 Jahren bei deutlich größeren Vereinen spielen werden. Ob das Leverkusen ist, die da jetzt schon Interesse zeigen. Da wird noch, warum glaubst du nicht? Oder?
Nee, ich übersetze das kurz. Ja, es war der richtige Schritt. Ja. Das wollte er eigentlich sagen. Also,
nein.
Ausführlich.
Nee, den ich jetzt so lange, oder? Jetzt lass ihn doch mal
sagen. Nein, das war ein ganz wichtiger Sieg, das war der entscheidende Sieg.
Das ist der entscheidende Sieg, aber würde ich nicht sagen. Wenn die jetzt durchgängig verlieren, dann hat das überhaupt gar nichts geholfen. So, nur die Bochumer sind so gefestigt, dass da nichts passieren wird. Da wird es kein 1-4 geben, kein 1-5 geben, kein 0-3 geben in den nächsten Wochen. Das passiert denen nicht, weil selbst wenn sie ein Gegentor fangen, wenn sie zwei Gegentore fangen,
ja.
Effe, dann
Pause. Werbung.
Ja, nein.
Werbung. Ja, aber man muss ja mal ehrlich sein, was da Thomas Reis und der VfL Bochum insgesamt die Saison leisten, das ist großartig. Ja. Wir haben jetzt gerade viel kritisiert und die Traditionsvereine haben Probleme. Und Bochum war eigentlich mit Abstiegskandidat Nummer 1 mit Fürth. Und deshalb muss man auch das mal nicht nur hoch anrechnen, sondern auch dementsprechend feiern. Und wie die das zusammen machen, mit den Fans, mit der Mannschaft, alle zusammen schaffen eine aus meiner Sicht individuell noch nicht mal durchschnittliche Bundesliga-Mannschaft, da eben auch Bayern zu schlagen. Das sind alles Momente, die feiern die dort. Und ich habe Anfang der 90er, kam ich ja hier nach dem Mauerfall hier rüber, und habe dann in Bochum gespielt, in Wattenscheid, die waren alle mal da. Und das eben nach Jahrzehnten wieder zu schaffen, da kriege ich Gänsehaut. Das ist Ruhestadion, die Menschen, die feiern ihren Club, ähnlich wie Schalke Dortmund.
Sie funktionieren im Kollektiv. Ja, das, was bei Hertha nicht der Fall ist und bei Gladbach auch nicht, funktioniert beim VfL Bochum. Und sie haben die Niederlagen gegen Leipzig einstecken müssen, aber sie stehen wieder auf und zeigen sich als Team und als Mannschaft.
Und eine Parallele auch zu den Bildern beim VfB Stuttgart, auch so dieses zwischen den Fans und der Mannschaft, diese Interaktion, die merkt man da besonders deutlich, finde ich.
Ja, Ruhrpott sowieso bekannt für Fußball.
Kennst du dich auch gut
auch
aus?
Genau, es ist fantastisch. Also siehst aber auch beim Pokalspiel, wo dann direkt auch 3-4 Spieler zu ihm hingehen, ihn wieder hochnehmen, ihn pushen. Mhm. Das zeigt einfach, dass sie aber auch genau wissen, diese Bodenständigkeit, dass sie das alles aufsaugen, genießen. Sie haben im Grunde nichts zu verlieren und das zeigen sie wirklich auf eine fantastische Art und Weise. Und ja, das ist dann halt auch ein Bild einer Mannschaft und da hast du dann noch ganz viele Lieder drin.
Ja, Lieder, das ist ein Thema, was wir jetzt hier auch ein bisschen vertiefen wollen. Es gab ja unter der Woche auch so ein paar Geschichten. Jude Bellingham als 18-Jähriger bei Dortmund hat dann Nico Schulz angepflaumt auf dem Platz, hat gegen Axel Witzel abgewunken. Darf er das? Ist das zu früh? Darfst du als junger Spieler sowas machen? Erstmal die Fußballspieler in unserer Runde, dass Stefan Führungsspieler war. Das darf man auf gar keinen Fall in Frage stellen, wissen wir auch alle, weil sonst, also wollen wir nicht in Frage stellen, sonst grätscht er uns nämlich hier vom Stuhl.
Nein.
Doch. Nicht?
Würde ich nie machen.
Dann warten wir ab. Also auf jeden Fall, klar. Warst du eine Führungsspielerin? Ich meine, du bist Rekordtorschütze in der Frauenfußball-Bundesliga, klar, aber hast du auch eine Mannschaft geführt auf dem Feld?
Absolut.
Was würdest du sagen bei dir, Steffen? Schon, oder?
Also ich war erst Teamspieler. Nee, das ist auch schön, diese Diskussion mal zu führen. Es gibt ja diese klare Einordnung, Individualisten, Teamspieler und dann eben Führungsspieler. Und aus beiden Teamspielern und auch Individualisten, wie zum Beispiel Matthias Sammer, ist später ein Führungsspieler geworden. Das ist möglich. Stefan ist hier, der war eben Führungsspieler, konnte man sich darauf verlassen. Wir reden jetzt gerade über diese Vereine. Wo ist der denn bei Hertha? Wo ist der denn gerade bei Gladbach? Ja. Also Stefan Effenberg in Topform, dann ist klar, dass die beiden Mannschaften nicht absteigen. Oder Matthias Sammer, damit man auch die Wertigkeit mal einschätzt. Und ich finde eigentlich immer weniger von diesen Typen. Und du hast auch die Chance, auch als Teamspieler da ranzuwachsen. Jetzt würde ich mich nicht unbedingt als Führungsspieler, ich habe mit Sammer gespielt, und Möller und wer da alles war, Heinrich, Reuter, das sind alle Spieler, die gerade auch Stefan Reuter, die führen und heute in Vereinen gute Jobs haben. Da kann man aber hinkommen und daran wird mir zu wenig gearbeitet. Wir haben auch gerade gesprochen, die Trainer haben eine ganz wichtige Aufgabe, das einzuordnen und dann eben auch Führungsspieler selber ranzubringen. Also ja, wenn einer was kann, wie Klopp oder so, Van Dijk, schau dir das mal an.
Dass man das erlauben darf, dass du ein Führungsspieler wirst, weil weder Stefan noch ich, also wir sind ja nicht so geboren worden, also vielleicht ja schon, aber ich hatte ja trotzdem auch wirklich Typen. Wir hatten ja trotzdem Typen vor uns, die uns dahin gebracht haben. Also klar kann ich jetzt so von mir sprechen, aber ich vermute mal, dass es beim Stefan nicht anders war. Da hatte ich ja auch Leader, die mich dahin gebracht haben. Hatte aber auch
dann in dem Fall auch Trainer, Trainerinnen, die das auch zugelassen haben, sprich dann auch mal unangenehm zu sein. Aber immer finde ich persönlich mit einer gewissen Kontenance, dass du halt einfach einen gesunden Respekt auch voreinander hast. Aber du musst ausbrechen, um dann auch in unangenehmen Situationen eine Mannschaft zu führen, vor allem in der Kabine. Da muss es dann auch mal rappeln. Und
weil du gerade Respekt gesagt hast, das ist ja auch so der Ausgangspunkt gewesen bei Bellingham. Ist das respektlos gewesen, was er da gemacht hat mit Nico Schulz? Immerhin auch einer, der ein paar Länderspiele für Deutschland schon auf dem Buckel hat. Du hast deine These bei T-Online relativ deutlich formuliert. Für dich ist das in Ordnung?
Ja.
Ja?
Also ein Stinkstiefel wird kein Leader, aber ein Leader muss auch mal ein Stinkstiefel sein. Und das trifft auf Bellingham zu. Also das war ja diese Diskussion bei Sport 1 geführt. Ist ein Stinkstiefel, macht die Kabine kaputt, sowas gehört sich nicht, ist respektlos, ist viel zu jung dafür. Nö, das sehe ich komplett anders. Ja. Wenn ich da einen habe, der genauso ist, immer im Sinne des Erfolgs und darüber hinaus noch konstant gute Leistung bringen, dann darf ein Bellingham es sehr wohl. Weil er mit Leistung, dann
ist das Alter egal, ja?
Dann ist das Alter egal. Und dann ist es auch erklärbar und nachvollziehbar. Er geht ja mit Leistung konstant voran. Und du hast ja auch die Rückendeckung gesehen von Rose, seinem Trainer, oder auch von den Verantwortlichen. Von denen habe ich nichts gehört, dass sie sich irgendwie negativ geäußert haben über die Äußerung von Bellingham. Das gehört dazu. Und ich gehe noch weiter und sage, man kann froh sein, oder Dortmund kann froh sein, dass sie genau so einen Spielertyp, den vieles ankotzt, wenn es nicht so läuft. Das siehst du doch heutzutage gar nicht mehr in der Bundesliga. Und ich sage sogar, man sollte sogar überlegen, im Sommer ihm vielleicht sogar die Kapitänsbinde zu geben bei Borussia Dortmund, weil das ist ein Typ. Das ist ein Typ, wonach wir suchen in der Bundesliga.
Wir vertiefen das. Aber vorher wollen wir ein bisschen filmisch das Ganze einleiten. Was sind Führungsspieler? Welche Kriterien, wenn wir da anlegen, das besprechen wir gleich in der Runde. Vorher gucken wir uns mal aber an, wie das aussieht. So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Jude Bellingham, Thomas Müller, Max Kruse und Joshua Kimmich. Echte Typen und Topfußballer alle vier. Aber sind auch alle Führungsspieler? Und was macht einen echten Leader überhaupt aus? Regel Nummer 1: Ein Leader muss spielen und auf dem Platz Leistungsträger sein. Den Beweis bietet Kevin Prinz Boateng, eine absolute Autorität. Doch von der Bank kann auch der Prinz die Hertha nicht aus der Krise führen. So schaut's aus. Nehmen wir mal Max Kruse. 98% aller Bundesligaspieler ernähren sich ausgewogener, gehen früher ins Bett und haben bessere Laktatwerte. Aber 98% spielen trotzdem schlechter Fußball als der Nebenerwerbspokerspieler, der alle seine Teams besser gemacht hat. Ende Januar schoss er noch Union zum Sieg und im Februar dann Wolfsburg. Kruse würde nie behaupten, dass er den Club gewechselt hat, um eine neue Stadt oder eine neue Kultur kennenzulernen. Kruse ist ehrlich, er wollte in Wolfsburg einfach einen neuen Kontostand kennenlernen. So schaut's aus. Zu den modernen Leadern gehört sicher auch Joshua Kimmich. Er hatte noch kein Haar auf der Brust, da hat er sich schon als Führungskraft gesehen und er hatte recht. Wenn Kimmich spielt, ist der FC Bayern besser. Und seit er gemerkt hat, dass man eine Mannschaft nur auf dem Platz und nicht aus der Dauerquarantäne führen kann, wird er seinem Führungsanspruch auch wieder voll gerecht. So schaut's aus. Auch Jude Bellingham kann heute schon fast jedes Team besser machen, mit 18 Jahren.
Den Jungen Fußball spielen zu sehen, das macht richtig Spaß. Richtig, richtig guter Junge.
Bellingham ist absoluter Leistungsträger, aber auch Klartextsprecher, der die eigenen Mitspieler offen attackiert, wenn sie Fehler machen.
Er macht all das, was man sich als Trainer wünscht. Er führt Zweikämpfe.
Ja.
Er ist unangenehm, er ist ein kleiner Drecksack.
Zugegeben aber auch einer, der mit 18 vorangeht, wenn es die anderen in Dortmund oft nicht tun. So schaut's aus.
Hey Schatz. Ich habe ein Angebot aus Italien.
Schon möglich, aber am Ende ist er halt doch immer geblieben. 14 Jahre bei den Bayern. Und in den meisten Fällen schoss er die Tore auch für seinen Verein. Leistungsträger, Titelsammler, Integrationsfigur, das könnte man einen echten Führungsspieler nennen.
Ja, natürlich.
So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Schöne Vorlage für
den jetzigen Blog von unserem Kollegen Norman Soleder. Ja, Stefan, ist denn ein Typ automatisch ein Führungsspieler oder gibt es da Unterschiede? Wir haben ja da jetzt in dem Beitrag Max Kruse zum Beispiel gehabt, der ohne Frage ein Typ ist, aber ist er auch gleichzeitig ein Führungsspieler? Wie siehst du das?
Also, Kruse ist ein Typ, ist ein sehr guter Spieler, aber ist für mich kein Führungsspieler. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn er das wäre, wäre er bei Union geblieben und hätte sich damit identifiziert und hätte vielleicht große oder eine große Geschichte geschrieben in diesem Jahr mit Qualifikation, Europapokal, vielleicht sogar Pokalsieger, wer weiß. Er hat sich für eine andere Seite entschieden. Das ist jetzt kein Führungsspieler. Ein Führungsspieler muss sich schon identifizieren mit dem Verein, sprich Kimmich, Müller, hoffentlich Bellingham bei Borussia Dortmund. Also das
aber Leistung bringt er schon, der Kruse.
Ja, aber Führungsspieler, also wenn du denn hingehst und sagst, ich verlasse den Verein, kannst du machen am Saisonende oder wie auch immer, aber nicht während einer Saison, wenn du etwas Großes mit dem Verein erreichen kannst. Das ist meine persönliche Meinung.
Interessant, weil das sehe ich anders. Ich weiß, du hast die Champions League gewonnen.
Nein, das hat ja damit nichts zu tun.
Aber Max Kruse für mich auf jeden Fall Führungsspieler. Florian Kohfeldt hat sich massiv dafür eingesetzt, dass er ihn nach Wolfsburg kriegt. Er sagt, das ist der Mann, den ich auf dem Platz brauche. Mhm. Der war schon in Bremen, hast ja, gibt ihm ja auch recht, da wo Kruse war, da waren die Tabellenpositionen immer besser, als, dann, ja, ja. als er nicht mehr da war. Auch jetzt, wenn du dir die 5 Spiele anguckst, nach dem Transfer von Union zu Wolfsburg, hat, glaube ich, Union 4-mal verloren seitdem. Die Wolfsburger haben 1-mal verloren, 3-mal gewonnen, meine ich. So, also das ist schon einer, den auch so eine Mannschaft vielleicht braucht, ne, an dem sie sich aufrichten, der eben auch in der Kabine da mal 3-4 Sätze sagt, ja. die vielleicht jetzt nicht für die Öffentlichkeit tauglich sind, mhm. aber die so eine Mannschaft dann eben wieder auf den Weg bringen. Und das ist für mich auch Definition der Führungsspieler.
Aber also, ist ein Führungsspieler einer, der bei Union spielt? Sie starten super, auch mit seiner Hilfe und Unterstützung und Leistung. Richtung Europapokal,
bin ich bei dir,
ja. Richtung Pokal, aber, vielleicht sogar Endspiel.
Du hast dich auch schon für Geld entschieden.
Warte, lass mich ganz kurz ausreden. Und verlässt dann den Verein, ist das ein Führungsspieler? Ich habe mich auch fürs Geld mal entschieden, allerdings liefen da meine Verträge aus. Das ist ein großer Unterschied. Okay. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir könnten jetzt wahrscheinlich 3 Stunden über das Thema reden. Meiner Meinung nach, nochmal, ein Führungsspieler, der steht denn auch da und zieht das Ding bis zum Ende durch. Das erwarte ich vom Führungsspieler.
Weil er damit vorangeht, weil er auch der Mannschaft zeigt, worum es hier geht.
Ja, nicht nur der Mannschaft, auch dem Publikum, den Fans, dem Umfeld. Also, und dann verabschiedest du dich so mal kurz vor Transferschluss und sagst, also, übrigens kann ich da drüben mehr Geld verdienen. Ja, ist das ein Führungsspieler?
Ja, wenn das mit reinspielt.
In meinen Augen führt Max Kruse im Moment die Marke Kruse sehr gut. Zweitens, ich habe ein Problem damit, dass wir hier ständig in der Fußballszene seit Wochen und Monaten über Mentalität reden und die fehlende Mentalität bei Borussia Dortmund. Und dann kommt ein Jude Bellingham und haut mal auf den Tisch und dann reden wir plötzlich über Stinkstiefel. Halte ich für grundverkehrt. Hm? Lasst uns mal bitte nicht von Führungsspieler reden, sondern von Führungskraft. Was macht eine Führungskraft im Idealfall? Vieles. 2, 3 Dinge möchte ich nennen. Einmal, sie geht voran. Zweitens, sie ist in der Lage, auch andere mitzureißen und zu fördern, in die Verantwortung zu nehmen, mal zu sagen, hier zu delegieren, Aufgaben verteilen. Aber immer so, dass sie selbst auch vorangeht und auch im Zweifel ja auch einsteckt. Das kann ich von einem Jude Bellingham noch nicht verlangen. Aber er ist so ehrgeizig, dass er wirklich die anderen auch anspornt. Und Inke hat gerade gesagt, das wird mal ein Führungsspieler, weil er diesen großen Ehrgeiz hat. Und dieser große Ehrgeiz hat sich hier ausgedrückt. Und da muss man den Jungen mal machen lassen. Das war jetzt vielleicht mal over the top, aber das ist erstmal in Ordnung. Das ist ein Entwicklungsschritt. Aber grundsätzlich finde ich, eine Führungskraft, gerade auch in einer Fußballmannschaft, muss andere durch Vorbild mitreißen. Sie muss ein kleiner Drecksack auch mal sein in gewissen Situationen und gewisse Signale im Spiel auch mal im Zweikampf zeigen. Und dann, glaube ich, bin ich schon auf dem richtigen Weg. Ich muss auch gleichzeitig, finde ich, ein Teamplayer sein, weil einer, der nur an sich denkt und eine Führungskraft ist, der wird früher oder später auch die Mannschaft nicht mitreißen.
Insofern sage ich nochmal, ich finde es gut, was da Max Kruse macht, auch wie er auftritt. Er ist auch da konsequent und offen und ehrlich. Aber Max Kruse führt im Moment mehr die Marke Max Kruse in meinen Augen. Und es gibt andere Führungsspieler, die für eine Mannschaft wirklich nachhaltig und langfristig wichtiger sind.
Ich würde das gerne an einem kurz schnellen Beispiel begründen.
Aber kurz schnell, weil wir eine kurze Pause machen. Aber das
nee, dann machen wir lieber Pause, uns. Machen wir es danach.
Machen wir nach der Pause?
Ja, na, wenn du sagst, dann müssen wir
das Spiel bei. Den
das
Gedanken
ist aber spannend. Sagen,
ja, das ist ein spannend. Cliffhanger. Ne?
Wow.
Ja? Nein, aber darüber sprechen wir natürlich. Wer ist, wer kann Führungsspieler sein? Was heißt das für einen Axel Witzel zum Beispiel, wenn da ein 18-Jähriger kommt und ihm sozusagen abspricht, zu wissen, was gut ist für die Mannschaft? Also da haben wir eine ganze Menge zu besprechen. Bin sehr gespannt, was Inka dazu auch noch beizutragen hat. Und wir machen eine kurze Unterbrechung und sind dann gleich wieder da. Und Sie können sich in der Zwischenzeit mal eben 100.000 Euro holen. Wir drücken die Daumen. Gleich gibt es mehr hier aus dem Stahlwerk. Doppelpass. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Willkommen zurück beim Stahlwerk-Doppelpass im Airport hinten in München. Schalke hat Fakten geschaffen in der zweiten Liga. Gramozis ist nicht mehr Trainer von S04. Weitere Informationen dazu bei sport1.de haben wir hier auch schon in der Runde besprochen. Gibt es morgen auch im Maschinensucher-Doppelpass, natürlich um 21 Uhr bei uns nochmal. Und wir sind mittendrin im Thema Führungsspieler. Und hochinteressant finde ich die Diskussion, weil Stefan sagt, nee, Max Kruse keiner, du bist eher so, ja. Also was ist für dich, sagen wir mal, besonders wichtig oder wann gibst du jemanden, Inka, dieses Label Führungsspieler?
Ja, ich glaube, es sind viele, viele Faktoren. Es ist immer eine Definitionssache grundsätzlich. Aber für mich persönlich, und das ist das, was Stefan halt auch sagte, ist ein Führungsspieler schon noch mit einer Identifikation eines Vereins zu tun und nicht, der jedes Jahr oder jedes halbe Jahr wechselt. Weil du wächst ja in was hinein. Also ich kenne es von mir auch. Ich habe 16 Jahre in Duisburg gespielt. Ich hatte größten Spielerinnen vor mir, die mich da auch hingeformt haben ein bisschen. Ich konnte mich selber entwickeln, ich durfte ausbrechen, ich bin ausgebrochen, war auch nicht immer angenehm, auch für meine Mitspielerinnen, garantiert nicht. Aber letztendlich ging es aber auch dann darum, einfach auch abzuliefern und immer wieder auch wirklich zu performen. Aber das dann halt über eine Konstanz.
Und was heißt denn ausbrechen bei dir?
Ja, ich war schon unangenehm, wenn wir nicht gewonnen haben oder ich zu viele aus meiner natürlich subjektiven Sicht bescheidenen Bälle bekommen habe, dann habe ich natürlich meine Mitspielern auch mal angegriffen, weil ich immer das Beste wollte. Ich wollte immer gewinnen. Ich habe es gehasst zu verlieren und das habe ich dann aber auch versucht in meine Mitspielerinnen auch einzupflanzen, weil ich immer erfolgsorientiert gearbeitet habe und das habe ich gelebt. Und jetzt komme ich noch mal zu einem Punkt. Als Führungsspieler lebst du aber auch deine Persönlichkeit und bist ein Vorbild für junge Spieler und Spielerinnen, aber auch für deine Mannschaft. Und da streiten sich dann sicherlich die Geister, wenn wir jetzt wieder das Thema Max Kruse nehmen. Aber nichtsdestotrotz ist für mich ein Führungsspieler schon auch jemand, der was mit einer Identifikation zu tun hat.
Guter Punkt. Oh, vieles auf den Punkt gebracht, Inka, richtig gut. Und ich würde das gerne noch mit einem Beispiel belegen, mit Matthias Sammer. Weil es gibt nicht viele Führungsspieler, weil wir reden ja, wir brauchen die immer, ja, aber es können doch gar nicht viele in der Mannschaft sein, weil sonst funktioniert die Balance nicht. Du brauchst die Teamspieler und du brauchst auch die Individualisten und Max Kruse ist ganz klar ein Individualist. Er denkt an sich und bringt natürlich auf den Platz Leistung und Führungsspieler wächst du dann rein. Matthias Sammer, glaube ich, 91, 92 nach Dortmund gewechselt. Ich bin dann 93 hingekommen. Ich war neu da, der hat mir geholfen und in der Kabine, immer wenn es eng war oder direkt nach dem Spiel, wieso hat Ottmar Hitzfeld die Taktik nicht gewechselt? Solche Dinge macht er sogar öfter. Das ist ein Führungsspieler, der anschiebt, auch Reibungsflächen schafft, aber in der Kabine, und das ist der entscheidende Punkt, das ist natürlich bitter für die Fans, aber das wollte er ja auch dann mal hören, in der Kabine, im Dressingroom, sagen die Engländer, da steht Matthias Sammer auf, wenn wir 0-5 in Karlsruhe verloren haben und dann klärt er mal kurz, wie das funktioniert hat und was nicht funktioniert, dann setzt er sich wieder hin. Und das ist eben die rechte Hand vom Trainer und Ottmar Hitzfeld hat das natürlich wunderbar nutzen können, so einen verlängerten Arm, auch wenn die sich beide nicht immer super verstanden haben, aber das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel,
ja, mit was ein Führungsspieler ist am Ende.
Der Trainer hat es zugelassen.
Genau.
Ja, genau.
Und Stefan, was hast du gesagt? Der Trainer hat es zugelassen. Das ist auch ein guter Trainer, wenn er das möglich
ja.
macht.
Ja klar, müssen sie ja. Und bei Bellingham zum Beispiel bin ich mir ganz sicher, dass die Verantwortlichen sich ihn holen und ihm sagen, mach genauso weiter.
Ja? Hoffentlich bleibt das so lange. Stefan, ich habe ein bisschen Angst, also dass er relativ früh wechselt.
Nein, das nehme ich auch. Ich fand gerade diesen Punkt nochmal gut. Identifikation total wichtig. Also jemand muss lange bleiben. Es wird immer seltener im modernen Profifußball, dass ein Spieler wirklich seinen Vertrag verlängert, auch ein zweites, drittes Mal. Deswegen Marco Reus beim BVB, der ist jetzt wirklich schon lange da. Da gab es eine ganz wunderbare Bilderserie bei Sport 1 diese Woche, wo du immer wieder gesehen hast, welche Spieler er schon an seiner Seite hatte. Und die Konstante ist immer Marco Reus geblieben sozusagen. Ne? Die anderen kommen, gehen.
Aber gutes Beispiel, ist Reus ein Führungsspieler? Ich meine, der Identifikation mit dem Verein ohne Frage da, daher Leistung auch.
Daher aber ist ja dieser Nebensatz, der fast untergegangen ist von Stefan, total richtig und wichtig. Warum nicht jetzt gerade hinsichtlich der Umstellung vielleicht auch auf nächste Generation einem Jude Bellingham, wenn er denn die Absicht hat, länger zu bleiben? Ich glaube, er wird auf jeden Fall noch 2 Jahre bleiben, weil sein Vertrag läuft bis 2025 beim BVB. Er hat keine Ausstiegsklausel, so wie ich weiß, im Vertrag. Also das heißt, der BVB müsste zustimmen und sie können ihn auch 2024 noch für sehr, sehr viel Geld verkaufen. Wenn er wirklich sagt, er ist jetzt safe die nächsten 2 Jahre dabei, dann gib ihm diese Rolle. Finde ich einen super Punkt, weil er damit auch wieder Vorbild ist für andere, jüngere, und weil Marco Reus klug genug ist, um diese Rolle so ein bisschen als ich geb die Binde ab, ich bilde ihn aus, ich heb ihn aufs nächste Level.
Das, möchte er das? Kann, das ist auch wichtig. Und Mats Hummels ist auch noch da, nicht vergessen. Ja, du hast ja schon Führungsspieler, die auch etwas sagen in der Kabine. Ja. Das kannst du ja nur aufbauen. Der wird doch nicht von heute auf morgen Führungsspieler, Bellingham. Und um auf die Aussage nochmal zurückzukommen, zu Nico Schulz. Ich weiß, Stefan, was hast du deinen Nebenleuten gesagt? Zum Glück waren damals ja, glaube die Mikrofone zu weit weg. Und mit Dortmund, Matthias, was denkst du, was der mich angeschnauzt hat während des Spiels, wenn was nicht funktioniert hat? Also das ist was ganz Normales. Das ist mehr ein Medienthema.
Du hast ja auch Anlass dafür dazu gegeben, oder?
Ja, genau.
Stefan, Steffen.
Ball wieder ins Ausgegrätscht. Und
Steffen, du warst lang genug in England. Du weißt auch, dass dieses 4-Buchstaben-Wort dort so gewöhnlich ist, dass es schon nicht mehr als Schimpfwort gilt.
Genau.
Solche Spieler machen es ja nur im Sinne des Erfolges. Nicht um jemanden zu beleidigen. Also das, was Bellingham gesagt hat zum Schulz, das hat er ja erstmal in den Emotionen und so weiter, da stand ja nun mal auch viel auf dem Spiel. Das hat er ja nicht gemacht, um ihn zu beleidigen, sondern er macht das im Sinne des Erfolgs. Das verstehen vielleicht nicht Fußballer nicht auf dem Level. Also Entschuldigung, dass ich dich jetzt angucke. Aber
du hast dich aber eingeschossen auf den Tobi heute.
Nein, aber es ist doch so. Also bist du nach wie vor überzeugt, dass Kruse ein Führungsspieler ist?
Sag das Richtige, Tobi.
Ganz entscheidend ist die Definition von Führungsspieler.
Das haben wir ja besprochen, nach dem, was du gehört hast. Ja oder nein?
Ich kann deiner Argumentation schon folgen.
Von Eka auch?
Absolut, weil ich Ihren Vortrag gehört habe.
Steffen?
Steffen hat einige Dinge ganz gut auf den Punkt gebracht.
Okay, dann hast du was gelernt.
Dann hast du was gelernt. Das ist unser Bildungsauftrag hier bei Sport1. Aber was mich schon noch mal interessieren würde, es hat sich ja einiges auch geändert, auch wie man Mannschaften führt, auch von Trainerseite aus. Ja, früher war das autoritärer, war das teilweise einfach ein bisschen ruppiger. Wird dadurch auch das, was ein Führungsspieler auch in der Kabine macht, weiß nicht, ob das heute noch so ist wie mit Sammer oder mit dir, wird das auch anders sein müssen? Wird ein Kimmich anders agieren als diese Typen früher?
Florian, das ist wirklich super Frage, weil das hat sich wirklich verändert. Nee, das ist aber wirklich wichtig, weil die Leute auch diese Generationen, wir verstehen uns relativ schnell, weil es auch ein Generationsproblem geworden ist. Weil die Trainer, die nachkommen, ich sage jetzt mal ein nettes Wort, Laptop-Trainer, die haben den Fußball oft nur aus der Theorie gelernt. Und dann kommt ein Spieler, der dann plötzlich mal dazwischen haut oder eben auch mal einen falschen Satz sagt und dann sagt dann, nee, dann sitzt du beim nächsten Mal auf der Bank. Und dieser Trend ist falsch. Baumgart und Reis sind gerade die Richtigen, die sagen, die Spieler können zu mir Arschloch sagen. Ich muss das jetzt einfach mal so klar und deutlich hier sagen. Und das ist richtig, weil die Spieler können sich ja nur entwickeln, wenn der Trainer genau diese Punkte zulässt und dann auch mal sagt, komm mal kurz in die Kabine, komm mal, wir müssen mal reden unter 4 Augen, aber grundsätzlich diese Entwicklung nicht stoppen. Und ich glaube, deswegen haben wir auch insgesamt ja so große Probleme. Unsere Mannschaften haben ja, schauen wir mal international auf und ab, ist ja der helle Wahnsinn, außer Bayern. Der Rest ist eben fast nicht mehr internationale Klasse auf höchstem Niveau. Das ist schon keine gute Entwicklung. Da spielt das mit rein.
Auf der anderen Seite herausragende Trainer, die nur im Ausland bei den Vereinen mittlerweile sind. Wir haben ja herausragende Führungskräfte auch auf der Trainerposition in Deutschland. Ne? Nur sie sind halt eben bei Chelsea, in Liverpool.
Ja, aber wir haben,
oder bei Manchester United.
Ja, und wir haben mit Julian Nagelsmann einen jungen Mann bei Bayern München. Ja. Der muss es natürlich letztlich noch beweisen über Strecke. Aber Jörg, der hat auch, ich glaube, war letzte oder vorletzte Woche in der Pressekonferenz, wurde darauf angesprochen, dass es Kritik gibt aus der Mannschaft, zu offensive Ausrichtung und so weiter. Das hat er sehr souverän wegmoderiert, hat gesagt, ich höre mir das auch alles an und ich bin da froh, wenn wir dann Austausch haben. Also das spricht ja dafür, dass das funktioniert, dass auch dort gestandene Spieler wie Thomas Müller, wie Joshua Kimmich und so weiter eben auch gehört werden vom Trainer. Das ist eine Fähigkeit, die man haben muss, oder?
Ja, an Thomas Müller vorbei, jetzt die Mannschaft dirigieren, ist, glaube ich, schwierig. Aber es ist genauso richtig, dass Julian Nagelsmann auch auf Stimmen hört und das mitnimmt. Das ist ja dieses Profil des modernen Trainers, der eine Führungskraft ist, indem er auch, ja, auch nicht nur sich als alleinigen König sieht, sondern durchaus auch als den ersten Teamplayer, den Chef der Teamplayer sozusagen. Und insofern fand ich das vollkommen in Ordnung. Du hast es ja gerade auch gesagt, er hat das sehr gut moderiert und sehr gut beantwortet. Und das war okay vom Julian Nagelsmann, finde
ich. Eine Frage habe ich zu dem Komplex noch. Es gibt so einen Versuch, das haben wir bei der Hertha erlebt, jetzt mit Kevin Prinz-Boateng, Führungsspieler reinzubringen, die aber eigentlich nur in der Kabine wirken sollen, weniger auf dem Feld, durch Leistung überzeugen. Kann das funktionieren? Wir hatten das mit Sami Khedira ein bisschen anders in der Vergangenheit bei Hertha. Wie siehst du das?
Ja, das ist absolut grenzwertig, weil Grundvoraussetzung ist ja eine Fitness und dass du deine Leistung bringst auf dem Spielfeld, ganz klar. Und zwar nicht einmal im Monat oder zweimal im halben Jahr oder wie auch immer, sondern dann, wenn es wirklich drauf ankommt, dann zeigen sich ja die Führungsspieler. Die Führungsspieler zeigen sich nicht wirklich, wenn du 5-0, 6-0 gewinnst. Das ist ja klar, sondern immer in schwierigen Situationen. Das kannst du nicht, oder Boateng, bezogen auf Boateng, deine Frage zurückzukommen, der hat ja gar nicht die Fitness. Wie soll das funktionieren? Wenn man sich das wieder schönredet, und das tun ja die Herthaner, er ist aber in der Kabine so wichtig, kommt aber auf den Platz und kann es nicht abrufen. Wie soll denn das funktionieren?
Ich kann mir das heute auch gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, dass das ist wirklich dieses Altgerufene, weil Kevin Prinz-Boateng einen Namen hat. Oder von mir aus, wahrscheinlich gibt es auch junge Spieler, die ihn vielleicht gar nicht mehr kennen, jetzt mal überspitzt gesagt, wo du dann, wenn du nicht die Fitness mitbringst, wenn du nicht vorangehst, dann hast du inzwischen aber auch so viele Spielertypen, selbst in der Kabine, die dann natürlich auch von sich ein Stück weit überzeugt sind, was völlig in Ordnung ist, die dann sich das aber auch nicht mehr anhören. Also das käme nie in Frage, dass ich glaube never, dass er in der Kabine noch so der Leader ist, den man sich wünscht.
Und der FC Bayern, zu dem wir jetzt thematisch so langsam überwechseln, der hat ja von hinten nach vorne eine Achse von Führungsspielern. Aber es ist nur dann eine gute Saison, das FC Bayern haben wir auch gelernt, wenn es in der Champions League weit geht. Und deswegen gucken wir jetzt mal beim Formcheck, den Jana hat, auf den Gegner vom Dienstag.
Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players for Players.
Schauen aber erstmal auf das Spiel gestern. Also Bayern gegen Bayer und nur ein Punkt aus Sicht des Rekordmeisters. Aber Stichwort Champions in Sachen Meisterschaftsrennen wird das den Bayern vermutlich keinen Abbruch tun. Dennoch, die Bayern haben jetzt schon in der Rückrunde genauso viele Punkte liegen gelassen wie in der gesamten Hinrunde zusammen. Gestern wieder nicht zu null gespielt. Wir sehen hier das Eigentor von Thomas Müller. Es war tatsächlich sein erstes Eigentor seiner Karriere. Hier hat also die Abstimmung nicht gepasst zwischen Thomas Müller und Sven Ulreich. Ja, also erstes Eigentor, das in allen Wettbewerben und eben Stichwort alle Wettbewerbe. Am Dienstag ja das Rückspiel in der Champions League, auch gegen Salzburg, das Hinspiel ja nur ein 1:1. Am Dienstag wollen sie also dann den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Das Ganze natürlich auch verfolgt von uns live im Fantalk aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ab 20:15 Uhr. Jetzt die Frage in die Runde ist also, war das jetzt gegen Leverkusen das Warm-up der Bayern oder hat der Rekordmeister hier tatsächlich Schwächen offenbart, die noch teuer werden könnten, eben vor allem international?
Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By Players for Players.
Ja, und so ist das bei uns. Wenn die Führungsspieler, in dem Fall ich, Fehler machen, dann wird das ausgebügelt von Jana Wosnitzer. Das war noch nicht so richtig der Blick auf Salzburg. Das kommt später noch. Wir gucken jetzt auf das Spiel von gestern. Steffen, du hast kommentiert für die DFL auf Englisch. Ja. Du kannst aber auch auf Deutsch über das Spiel reden. Ne?
Versuche ich jetzt.
Wie gut waren sie denn, die beiden, vor allem die Bayern?
Ja, ein individueller Fehler von Musiala am Anfang. Dann hatte Leverkusen gleich eine Chance mit Adlin in Führung zu gehen. Danach nur Bayern München, richtig guter Fußball. Wir haben hier das Tor gesehen, nach einer Standard, das ist sowieso immer ein Mittel. Dort gab es aber eben auch einen individuellen Fehler. Zwei zusammen, Tah und Hinkapié, können wir gleich sehen, die sich dann jetzt hier stören. Keine Kommunikation und dann kommt der Ball zu Süle. Aber 36 Minuten bis zu Müllers Tor war das ein Riesenspiel von den Bayern. Und so werden sie auch gegen Salzburg weiterkommen, ganz sicher. Jetzt kommt aber genau das, was wir dann eben auch bewusst aufzeigen. Wo ist denn jetzt vielleicht der Führungsspieler in der Abwehr? Also Hummels und Boateng, die waren das ja, zusammen vielleicht auch. Die sind jetzt nicht mehr da und jetzt ist Süle nächstes Jahr weg. Upamecano hat noch nicht die Form, Hernandez war gesperrt, kann auch, glaube ich, kein Führungsspieler sein. Dann wird es schon relativ eng. Und da fehlt ein ganz wichtiges Mosaiksteinchen, glaube ich, um wieder die Champions League gewinnen zu können. Insgesamt war es ein super spannendes Spiel. Leverkusen hat, Seoane hat umgestellt auf Dreier- bzw. Fünferkette, was du gegen Bayern machen solltest, weil dann kriegen sie vielleicht Probleme. Und deswegen auch diese großen Chancen. Und gerade nach dem Tor von Müller hat man mal kurz gesehen, wie schnell Bayern wackelt. Genau. Das hat mich schon dann doch überrascht und deswegen liegen wir auch alle richtig. Da gibt es schon Probleme in dem Moment, wenn ein Gegentor oder eben die Mannschaft mal gerade so eine schlechtere Phase hat, dann lassen sie Riesenchancen zu, 3 Stück innerhalb von 3 Minuten.
Wir können doch gerade mal auf diesen Fehler von Upamecano schauen, diesen Ball. Das ist auch nicht das erste Mal in der Saison, dass er so ein Ding macht. Stefan, ne?
Na, den spielt er blind zurück. Also anstatt eigentlich in die Spieleröffnung nach vorne zu gehen, denkt er sich, ich breche ab und spiele den Ball blind zurück zum Ulreich. Nur das wissen natürlich die Leverkusener und das wissen die Salzburger auch. Und diese Schwächen haben sie, diese individuellen Fehler. Das wurde jetzt gestern nicht bestraft. Dienstag wäre ich vorsichtig.
Ja, Spiele einfacher, hat Julian Nagelsmann danach ja auch nochmal öffentlich gesagt. Also das ist jetzt auch so, da, wo er den Welpenschutz noch genossen hat in der Hinrunde. Da wurde es jetzt schon mal öffentlicher, auch mit der Kritik vom Trainer. Also er hat zu Upamecano eben gesagt, hau das Ding im Zweifel auf den Oberrang. Da sitzt im Moment eh keiner. Hau es weg, klär es einfach. Aber spiel nicht diesen Ball da zurück, weil genau das ist es. Das hat sich rumgesprochen. Und dementsprechend waren da schon einige Situationen bei, die Salzburger sehr genau beobachtet haben werden. Und die Chancen werden sich bieten. Wenn es nämlich sehr, sehr schnell nach vorne geht, dann ist diese Bayern-Abwehr einfach nicht eingespielt. In den letzten 11 Spielen in der Bundesliga, hatte ich mal geschaut, gab es genau 2-mal die gleiche Konstellation. Erfolgsfaktor 1 ist, du brauchst starke Einzelspieler. Erfolgsfaktor 2 ist diese Eingespieltheit, dieses blinde Verständnis zu wissen, was macht der eine, was macht der andere, in welcher Situation. Das fehlt bei den Bayern und die Aufgaben, die jetzt kommen, werden sie da maximal challengen.
Stefan, und verlassen defensiv kann man sich momentan auf den Mann, der die Bayern verlassen wird, nämlich auf Süle. Ja. Eigentlich, seit er diesen Wechsel verkündet hat oder sein Berater hier bei uns im Doppelpass das angedeutet hat, da, also nicht nur angedeutet hat, sondern gesagt hat, er geht, am nächsten Tag stand dann fest, wohin er geht, spielt er wirklich eine gute Rolle, oder?
Ja, richtig gut, richtig stabil, bekommt auch die Rückendeckung, auch öffentlich von Nagelsmann. Es gibt auch Trainer, die das anders drehen. Der verlässt den Verein im Sommer. Ne? Ich setze eher auf andere. Nee, hat er nicht getan. Totale Rückendeckung. Das gibt ihm Selbstbewusstsein und so spielt er auch. Aber nochmal, sie dürfen diese Fehler halt nicht machen in dem K.O.-Spiel wie gegen Salzburg jetzt am Dienstag. Ne? Ja. Bei anderen Mannschaften kannst du das anders wegmoderieren. Bei Bayern München, da ist Druck drauf. Das hat Thomas Müller auch selber gesagt. Die wissen schon die Bedeutung am Dienstag um dieses Spiel. Ne?
Diese, also wir sind ja schon angeschlagen. Ne? Also du hast ja einen Neuer, der fehlt, ohne jetzt Ulreich
könnte aber tun zu bald wollen. Wieder zurückkehren. Ne?
Ja, ich denke auch jetzt, aber das spürst du natürlich dann ein Stück weit auch. Und Süle finde ich einfach ein Paradebeispiel. Bis zu seiner Entscheidung, er sagte ja auch, dass er im Winter, Weihnachten da Riesenprobleme hatte, weil er natürlich auch unzufrieden war, unglücklich, was auch immer alles da hinzukommt. Dann ist es halt wieder das Mentale, du bist befreit, du hast diese Last weg, es ist alles klar ausgesprochen, angesprochen, jeder weiß Bescheid. Julian Nagelsmann kennt ihn schon von Hoffenheim noch, glaube ich auch, dass er da zwischenmenschlich ein sehr guter Typ ist, der genau weiß, nämlich dann so Spieler, die sich aber auch charakterlich und einfach top verhalten, dann nicht das zu machen, was Standard bei vielen Trainern ist, ihn dann nämlich rauszunehmen und rauszulassen, sondern ihn dann nämlich noch bestärkt reinzugehen, weil ich aber auch das Vertrauen in diesen Spieler habe. Ich weiß, was er für ein Typ ist und weiß, dass er bis zum letzten Spiel wirklich alles gibt für die Mannschaft. Und das ist ein großer Charakterzug von Süle selber, aber dann auch vom Trainer, der das erkennt und ihn dann einfach am besten einschätzen kann. Und das gibt er zurück.
D'accord. Es kommt noch etwas dazu. Also zunächst mal, der FC Bayern ist so anfällig in dieser Saison wie lange nicht mehr. Das ist irgendwo seltsam. Sie werden deutscher Meister. Sie sind noch nach wie vor ein Anwärter auf die Champions League. Und trotzdem sage ich, sie sind so labil wie lange nicht mehr. Das hat mit den Abwehrthemen zu tun, die Steffen erwähnt hat, hat aber auch damit zu tun, wir haben ja morgen eine große Geschichte gemacht, die Kollegen sich mal angeschaut, Bayern und auch die anderen großen Mannschaften in der Champions League, wie tief ist und wie gut sind eigentlich diese Kader auf höchstem Niveau? Und beim FC Bayern ist es nicht mehr so, wie in den vergangenen Jahren, dass man gesagt hat, die zweite Reihe ist so top besetzt auf dem höchsten Niveau, sondern da sind 14 Spieler und dann wird es schon ein bisschen dünne in diesem Jahr. Und das ist ein Problem des FC Bayern möglicherweise in der Champions League. Also nochmal, sie sind anfälliger als sonst, werden locker deutscher Meister. Aber sie haben vor allen Dingen in der Defensive ihre Probleme.
Das besprechen wir gleich noch ein bisschen mit Blick auf Salzburg, aber vielleicht dann auch auf die weiteren Runden in der Champions League. Die Bayern möchten ja weiterkommen. Wir besprechen auch, ob Inka Grings irgendwann mal im Profifußball der Herren landet als Trainerin. Warum denn eigentlich nicht? Und wir haben dazu auch Julian Nagelsmann gefragt und ich möchte nicht zu viel spoilern, aber er traut es dir zu. Wir sprechen gleich darüber hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Einen kleinen Moment Geduld, dann geht's weiter. Ajo von Hadeln und Band werden Sie dann wieder begrüßen. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Willkommen zurück zum Doppelpass hier aus München. Die Bundesliga hat an diesem Wochenende wieder Flagge gezeigt, muss man sagen. Wirklich sehr beeindruckend in allen Stadien, überall Ukraine-Fahnen. Die Spieler, die Fans, die Verantwortlichen, alle haben da beeindruckende Signale gesendet. Und ich glaube auch zu wissen, dass die durchaus ankommen, auch in der Ukraine. Und finde es gut und hoffe, dass die Bundesliga das auch durchhält und weiter da so eindeutig und einig auch eben Flagge zeigt. Gestern Abend beim Spiel des VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach war ein großer VfB-Fan, nämlich unser Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, im Stadion. Und er hat sich zu diesem Thema, zum Thema Flagge zeigen für den Frieden, wie folgt geäußert.
Ich glaube, der Fußball ist nicht unschuldig, so wie alle Sportarten. Wir leben in einer Welt, in der es leider Verbrecher gibt, in der es Diktatoren gibt etc. Wir sehen, dass der Fußball von autoritären Herrschern auch missbraucht wird für Fotos mit autoritären Herrschern, Großsportereignisse in Ländern, in denen Menschen unterdrückt werden und so weiter. Deshalb ist es wichtig, dass der Fußball, es soll Spaß machen, wir schauen uns das gerne an als Fans, aber man darf das eben auch nicht vergessen, dass er sich nicht missbrauchen lässt. Und ich fand das klasse, dass hier die Spieler auch am Anfang Signal gesetzt haben. Auf der Tafel wurde immer wieder daran erinnert, draußen wird für Spenden gesammelt. Wir sind im Herzen bei den Menschen in der Ukraine. Und es ist wichtig, dass wir das deutlich machen und vielleicht auch für die Zukunft daraus lernen, wo wir künftig solche Sportereignisse machen, wo wir sie nicht mehr machen.
Jörg, wie sicher bist du dir, dass der Fußball diese Lehren, die er da so ja andeutet, auch wirklich zieht und klarer sich auch abgrenzt von Autokraten, von Diktaturen, von Ländern, wo die Menschenrechte nicht geachtet werden? Ich meine, das ist ja natürlich eine ganz andere Dimension jetzt mit diesem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Aber der Fußball hat ja oft auch dann trotzdem eher so dahin geschielt, wo das Geld herkommt und dann auch mal die Moral vergessen.
Also sicherlich ist das nicht zu vergleichen, wie du richtig sagst, noch einmal eine andere Dimension. Aber richtig ist auch, dass der Fußball, aber der gesamte Sport, nicht nur der Fußball exponiert, sich ändern muss und sich ändern wird in dieser Sichtweise. Und das kommt alleine schon dadurch, dass in der Öffentlichkeit von Sportlern, Trainern selbst eine Zeitenwende stattgefunden hat, wo einfach viel mehr kritisch hinterfragt wird, was die Vereine, was die Verbände machen. Das heißt, es ist auch eine Generationenfrage in den Verbänden, in den Vereinen. Und da glaube ich schon, dass da jetzt erst recht nochmal ein Schub kommt, sich in der Zukunft besser zu überlegen, von wem man das Geld nimmt. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, die Signale der Solidarität, die hier völlig zu Recht ausgesendet werden, sind nur ein Teil dessen, was wir hier im Fußball und in der Öffentlichkeit tun sollten, sondern die Signale sind ja wichtig, dass sie nach Russland gehen und dort die Menschen erreichen und denen klar wird, was ihr Despot dort gerade veranstaltet.
Ist das, Tobi, aus deiner Sicht das, was der Fußball momentan tun kann? Oder glaubst du, es kommt mehr oder muss noch mehr kommen?
Natürlich sind Spendenaktionen das eine und da gibt es auch. Ne? Hannover 96 hat den Mannschaftsbus wirklich innerhalb von ein paar Stunden vollgemacht, an die Grenze gefahren und so weiter. Ne? Das ist das andere. Die Zeichen sind wichtiger als alles andere. Und dann einfach nicht reden, sondern umsetzen. Wie schnell sich Schalke 04 von Gazprom getrennt hat, schnell sie auch einen Nachfolger präsentiert haben, der auch sagt, ne, vielleicht nutzen wir das jetzt eben auch und gehen da eben auf die Brust, setzen damit auch wieder ein Signal in eine richtige Richtung, vielleicht auch aus Imagegründen. Auf jeden Fall, Schalke, sehr schnell, klar kann man darüber reden, hätten sie denn vor vielen Jahren schon den Weg dann mit Gazprom nur jetzt wurde es wirklich ein ganz großes Thema. Sie haben schnell reagiert. Wenn es davon mehr gibt, ich glaube, es gibt mehr, Roman Abramowitsch, auch ein Thema bei Chelsea, will den Verein verkaufen. Klar weiß er auch, dass es jetzt als Champions-League-Sieger den einen oder anderen Interessenten ganz sicher geben wird. Aber das, was er an Gewinn macht, möchte er eben auch der Ukraine zur Verfügung stellen. Da sind jetzt viele Zeichen. Glaubst du nicht, dass das passiert? Da sind viele Zeichen und nicht nur Worthülsen, was in der Vergangenheit häufig der Fall war. Das ist schon eine neue Dimension. Ich hoffe sehr, dass der Fußball so weitermacht und seine Rolle dann nutzt.
Aber Stefan, deiner, ja, gerne. Wir sprechen hier ja auch über Fußball, genauso engagiert wie vorher auch. Ja, diese Themen bleiben uns ja auch. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, aber eigentlich ist doch jetzt deplatziert, Fußball zu spielen, Fußball zu berichten. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube schon, dass der Fußball viele Dinge richtig gemacht hat oder richtig macht. Wir haben Hannover, du hast gerade Hannover genannt, wir können Gladbach nehmen, die auch Dortmund. Eine große Summe gespendet haben. Ich glaube, der Fußball zeigt sich da in einem sehr, sehr guten Licht. Wichtig ist die Nachhaltigkeit und ich glaube auch, dass die UEFA und auch die FIFA richtig reagiert haben, eben die Verbände auszuschließen, beziehungsweise die Vereine von den Wettbewerben. Das sind richtige Zeichen, aber nochmal, Nachhaltigkeit ist, glaube ich, hier ganz, ganz entscheidend.
Also das ist der Appell von uns hier aus der Runde, dass das nachhaltig ist. Ich glaube, das ist auch so. Also ich glaube auch, dass wir uns da verlassen können auf die Fußball-Bundesliga, auch auf den internationalen Fußball, wenn du UEFA und FIFA angesprochen hast.
Wir müssen es doch wieder einfordern.
Wir müssen dieses Thema weiter auf der Agenda halten und das werden wir auch tun hier, zumindest in dieser Sendung. Das ist ganz wichtig für uns bei Sport 1, beim Doppelpass. Aber wir haben eben auch jetzt die nächsten europäischen Wettbewerbe vor der Brust. Wir sind gespannt, was es da dann gibt, wie da die Symbolik sein wird. Aber wir wollen uns natürlich auch mit den sportlichen Aussichten befassen. Und Jana, jetzt habe ich, glaube ich, recht, wenn ich sage, du guckst ein bisschen auf den nächsten Gegner des FC Bayern München, auf Salzburg.
Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
Genau so sieht's aus, Flo. Während Julian Nagelsmann vermutlich noch das Spiel gegen Leverkusen analysiert, wollen wir jetzt einmal vorausblicken und eine Gegneranalyse machen mit RB Salzburg. Für die kommt tatsächlich das Rückspiel in der Champions League genau zum richtigen Zeitpunkt. Die hatten zuletzt nämlich an der Zahl 17 Corona-Fälle. Gestern in der Liga gegen Alltag waren aber allesamt wieder einsatzfähig. Warm geschossen haben sie sich dabei auch. 4:0 Sieg stand am Ende der Partie und mit 55 Zählern wurde jetzt auch der Punkterekord eingestellt, den man in Salzburg zuletzt selbst aufgestellt hat, und zwar in der Saison 2018-19 unter Marco Rose. Karim Adeyemi, den kennen wir auch, der wird ja gehandelt als möglicher BVB-Transfer. Der hat sich auch warm geschossen, hat einen Elfmeter verwandelt. Das war dann auch sein erstes Tor im Kalenderjahr 2022. Also auch hier passt das Timing und wir halten fest, Salzburg kommt am Dienstag auf jeden Fall mit einer Menge Rückenwind nach München.
Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
Steffen, reicht der Rückenwind bei Salzburg, um es den Bayern richtig schwer und vielleicht auch gefährlich für den FC Bayern zu machen?
Ja, wir haben ja schon viel analysiert. Also wenn Bayern München den Ball verliert, dann wirken sie schon unorganisierter als in den letzten Jahren. Gleichzeitig war ich auch in Salzburg beim Hinspiel. Dort haben sie wie immer in dem 4-4-2 in der Raute gespielt. Ich glaube, hier in München reicht die Viererkette nicht gegen die Offensivqualität der Bayern. Dazu stehe ich auch. Deswegen glaube ich auch, dass der FC Bayern weiterkommt. Und ich weiß nicht, ob Matthias Jaissel als Trainer jetzt den Mut hat, wie gestern Ceoane umzustellen und zu sagen, ich spiele mit Fünferkette. Das wird super interessant aus sportlicher Sicht. Aber wenn sie das machen und dann auf Konter spielen, wie Leverkusen gestern, Adeyemi, Okafor, Seiwald dahinter, Kamara ist ein riesen Sechser. Die haben eine richtig gute Mannschaft. Und dann können sie natürlich Bayern gefährlich werden. Wieder ein Eigentor als Beispiel oder ein Standard und bist du 0-1 zurück, dann ist Salzburg gefährlich. Die haben sich das übrigens verdient und da müssten wir eigentlich Dortmund sehen, Leverkusen jetzt. Da ist ein Fan von Leverkusen, haben schon gezwinkert, wir sind in Bergamo, die schaffen das, hoffentlich. Aber da muss eigentlich eine deutsche Mannschaft stehen und FC Salzburg macht das vor mit einer wunderbaren Philosophie, mit jungen Spielern, um dann eben auch international erfolgreich zu sein.
Also wird ein interessantes Spiel am Dienstag auf jeden Fall und wir wollen uns jetzt mal kurz anhören. Die Kollegin Anna Dollack gibt uns die Quoten zu diesem Spiel und danach geht's weiter hier in der Runde. Anna, bitte.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Vielen Dank, Anna Dollack. Stefan, normalerweise Bayern zu Hause macht man sich nicht so viel Sorgen, aber hast du doch
welche? Ja, also ich sag mal so, vor 2-3 Jahren hätte ich mir jetzt auch keine großen, wenn überhaupt, Sorgen gemacht. Aber die Bayern sind jetzt in so einer Phase, wo sie auch nicht wirklich stabil sind. Ne? Die haben gegen Bochum verloren, Frankfurt 1-0 gewonnen, hätte auch anders ausgehen können, gestern unentschieden. Jetzt kommt so ein Gegner, der nichts zu verlieren hat. Und Bayern München ganz viel, das sind unangenehme Spiele. Und die Spielanlage von Salzburg, du hast es ja ganz gut analysiert, ist auch so ähnlich angelegt wie die von Leverkusen. Also sie suchen die Lücken und die geben die Bayern zurzeit her. Also es wird hochinteressant, aber logischerweise als Ex-Bayern-Spieler drücke ich natürlich dem FC Bayern die Daumen. Aber das heißt nichts.
Aber es hilft manchmal, wenn du die Daumen drückst.
Hoffe ich in diesem Fall.
Ja. Wir wollen ein anderes Thema nochmal besprechen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Inka Grings hat ja schon auch im Männerfußball gearbeitet. Jetzt beim FC Zürich trainierst du die erste Frauenmannschaft, aber du machst auch U19 Stürmertraining bei den Jungs, Academy. Bei den Männern, bei der Academy. Mhm. Wir haben bei Julian Nagelsmann, mit dem du zusammen die Trainerlizenz gemacht hast, mal nachgefragt, ob er es dir zutraut, ob du vielleicht die erste deutsche Bundesliga-Trainerin werden würdest. Mal schauen, was er sagt.
Ja, traue ich dir zu. Ich habe natürlich schon lange nichts mehr gehört, lange nichts mehr gesehen, aber mein Fußballlehrer hat es einen guten Eindruck gemacht, hat einen viel Austausch. Ich gönne ihr es, wenn sie es erreicht. Wäre, glaube ich, eine erstmalige Geschichte und sicherlich auch eine sehr besondere.
Die Qualität hätte sie dafür?
Also ich kann es aktuell nicht bewerten, aber damals ein Fußballlehrer, ja.
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 Wie nimmst du das auf?
Läuft.
Ja. Wie gesagt, wir hatten immer mal zwischendurch ein bisschen Kontakt. Ich verfolge ihn wirklich vom ersten Tag an vom Fußballlehrer, weil ich es natürlich sehr spannend finde, wenn du einen da noch wirklich sehr jungen Trainer kennengelernt hast, der da noch die U19 Hoffenheim hatte, dann den Sprung in die erste Mannschaft und so weiter und so fort, den Werdegang, dann auch die Interviews, die Art und Weise, wie er sich verhält. Wenn man einen Bezug zu jemandem hat, ist es ja noch mal spannender. Von daher finde ich das... bin ich da schon sehr begeistert, wie er seinen Weg da auch geht. Und von daher schätze ich ihn, finde es nett, dass er es sagt.
Wie groß schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass dir dieser Weg in den oberen Bereich bei den Männern gelingt?
Schwierig.
Warum? Das hat sicherlich nichts mit deinen Fähigkeiten zu tun.
Ja, dann bin ich tatsächlich die falsche Ansprechperson. Ich glaube, dass es einfach auch in der Gesellschaft, auch generationsbedingt sicherlich eine Problematik grundsätzlich noch ist. Mehr kann, würde ich aber jetzt auch dazu nicht sagen wollen. Ich versuche meinen Job zu machen. Mehr kann ich da erstmal grundsätzlich nicht zu beitragen. Und alles andere wird sich dann im Laufe der Zeit zeigen.
Ist das noch zu schwierig heutzutage als Verantwortlicher zu sagen, ich gebe einer Frau da eine Chance?
So wie ich es wahrnehme, leider ja. Ich würde es maximal feiern, würde mich total freuen, wenn jemand, ja tatsächlich muss man sagen, leider muss man sagen, den Mut aufbringen würde, da mal so eine Veränderung herbeizuführen oder zu entscheiden, dass er so einen Schritt wagt, um im bezahlten Herrenfußball eine Frau als Chefin einer Mannschaft einzusetzen. Aber die Zeit ist sowas von reif und ich würde mich wirklich total freuen. Ich meine, wer sich als Vereinsverantwortlicher mit Inka wirklich mal hinsetzt, ob das ein paar Stunden sind, ob das abends oder tagsüber, wie mit ihr über Fußball spricht, der findet kein Argument, warum sie das nicht könnte. In meinen Augen ist die Zeit reif. Ich befürchte allerdings, dass es wahrscheinlich noch ein bisschen braucht, bis dann mal der Richtige am Schlag ist, der das entscheidet.
Aber man könnte ja auch in einem Trainerteam, ja, gemischt geschlechtlich arbeiten. Und das ist ja in der Wirtschaft, sagen alle sagen, du kennst es aus dem Journalismus auch, wenn nur Männer zusammensitzen, das ist nicht unbedingt so leistungsförderlich, wie wenn es gemischte Teams gibt.
Das ist ein sehr, sehr guter Vorschlag. Ich glaube, weil die Situation so ist, wie sie ist, ist es wichtig, dass man langsam Frauen ranführt. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und dann hast du dieses Trainerteam und die Vereine wachsen ja, haben viel Geld zur Verfügung und stellen meistens immer nur Männer ein. Das, glaube ich, kann man relativ schnell und kurzfristig ändern, weil das Team um einen Cheftrainer Nagelsmann, da sind ja zig Analysten, 2 bis 3 Co-Trainer. Und da gehören Frauen hin und können auch eine Situation schaffen, die, glaube ich, den Verein dann weiterbringt. Weil du hast jetzt die Möglichkeit, vor 20 Jahren war das noch anders, ein Cheftrainer, ein Co-Trainer, da hast du nicht mal einen Analysten gehabt. Wenn du Glück hattest, ein Torwarttrainer. Und deswegen, glaube ich, ist jetzt die Situation auch insgesamt reif dafür.
Wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung. Allerdings vielleicht ein Satz sei mir noch gestattet. Wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn in der Frauenbundesliga nicht 11 von 12 Trainern Männer wären, sondern einfach mehr Frauen auch da als Chefin arbeiten würden. Aber wir trauen es dir zu, das ist doch schon mal was wert. Und wir würden uns freuen, wenn sich da was entwickelt in die, wie ich auch finde, richtige Richtung. Machen wir mal eine kurze Unterbrechung. Sie haben die Möglichkeit, ein tolles Auto zu gewinnen von Mitsubishi. Also toi, toi, toi dafür. Und gleich gibt es noch mehr hier bei uns aus dem Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Noch mal reinspaziert hier bei uns ins Airport Hilton. Stahlwerk Doppelpass geht in die letzte Runde und wir haben die Runde erweitert um Jana Woznica, die mittlerweile bei uns hier ist. Und du hast eine ganze Menge mitgebracht. Mit was möchtest du anfangen?
Ich fange mit dem Schönen an, mit den Spenden.
Ja, bitte.
Sehr gut. Also, wir sagen einmal Danke an den TSV Asendorf aus Niedersachsen.
Hoppala! Ja, die sitzen da hinten.
Die haben sind Jotrup. Der Weißwemer Dubbe Dabbe, RV Bavaria aus Dümmersee, Bayern 04 Fanclub Volle Möhre, der Fanclub des 1. FC Köln, die Kölsch-Patrioten, Ida Bassenberg Gerüstbau, HG Feinest aus Bad Homburg, der Hitpolsteiner SV und Janinho. Über 300 Euro sind zusammengekommen.
Ja, vielen super. Dank. Sehr stark. Vielen Dank dafür.
Ich habe gesagt, ich fange mit dem Schönen an.
Ja, sehr schön.
Jetzt machen wir weiter mit unserer Frage der Woche. Wir haben ja gefragt, wer direkt absteigt, damit zu dem nicht so schönen Thema. Und tatsächlich sagen 62% Hertha BSC. So findet Frank zum Beispiel Hertha, weil in dieser Mannschaft rein gar nichts stimmt. Der Trainer wirkt lahm, Bobic irgendwelche Parolen verbreitet, die den Ergebnissen nicht entsprechen und die Fans sich abwenden. Roland sieht die Hertha zumindest noch auf dem Relegationsplatz. Stuttgart hat definitiv gestern gezeigt, dass sie kein Absteiger sind. Kampfmoral, spielerische Klasse sind alles ausreichend vorhanden. Wollen wir uns jetzt also noch Ihre Antworten zu Hause am Dopaphon anhören?
Mit Fürth steht ja schon der erste Absteiger praktisch fest. Dazu kommt meiner Meinung nach Hertha BSC und auf den Relegationsplatz sehe ich Gladbach, die wirklich ohne Ambitionen spielen.
Der zweite Absteiger wird für mich Hertha BSC und der VfB Stuttgart schafft noch die Relegation.
Neben Greuther Fürth gehe ich davon aus, dass Hertha BSC Berlin absteigen wird. Da ist die Qualität im Vergleich zu den Konkurrenten deutlich am schlechtesten.
Absteigen werden Fürth, Hertha BSC und Bielefeld.
Aus meiner Sicht kann nur Hertha BSC Berlin absteigen, denn dieser Club ist unauthentisch und mit Geld wurde hier viel falsch gemacht.
Und wir bleiben im weitesten Sinne nochmal beim Thema Abstiegskampf und schauen nochmal auf das Topspiel von gestern Abend, Stuttgart gegen Gladbach. Da hat es am Rande des Spiels wirklich sehr unschöne Szenen gegeben. Folgendes Video kursiert heute auf Twitter. Also die Ordner
der Stuttgarter gehen hier massiv die Gladbacher Fans an. Mittlerweile haben sich auch beide Vereine, sowohl der VfB als auch die Borussia, dazu geäußert. Sagen, sie arbeiten hier an einer lückenlosen Aufklärung. Die Aufarbeitung dauert noch ein wenig, aber verurteilen natürlich beide diese Form von Gewalt. Alles auch noch mal nachzulesen auf sport1.de.
Danke dir, Jana. Ja, verurteilen wir auch, ne? Also das muss so nicht sein. Also das war wirklich wahrscheinlich eine Überreaktion der Ordner. Aber wie gesagt, wir wollen uns da jetzt nicht irgendwie auf die eine oder andere Seite schlagen. Muss man abwarten.
Die Gelben waren aber schon die Ordner, ne?
Die Gelben waren die Ordner, ja.
Die haben ja mal die ganz gut ausgeholt. Ja.
Genau.
Geht also, nicht. Das geht nicht. Nee.
Unfassbar.
Nee. Muss man ganz klar sagen. Also natürlich werden wir das recherchieren und es muss von allen Seiten betrachtet werden, aber diese Bilder gehen nicht.
Ja, absolut. Hast du völlig recht, Jörg. Und damit wollen wir es auf sich bewenden lassen für den heutigen Tag. Inka, vielen Dank. Tobi, Stefan sowieso, Steffen, Jörg und Jana mit den guten Nachrichten zum Schluss. Mit vielen Geld, was du eingesammelt hast. Das war's von uns. Jetzt gibt's Bundesliga pur. Danach ab 14 Uhr der große Darts-Tag, die UK Open hier bei Sport1. Und morgen nicht vergessen, 21 Uhr, neue Sendezeit, der Maschinensucher Doppelpass. Natürlich alles zu Schalke. Toller Gast mit Jonas Bold vom HSV. Das war's für den heutigen Sonntag. Wenn Sie wollen, an der gleichen Stelle, nächsten Sonntag, 11 Uhr, melden wir uns wieder. Dankeschön. Prosit zusammen. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss. Thank you.